Der Rasenfunk. Kurzpass, die zweite Männer-Bundesliga. Eine weiter unglaublich knappe Liga, das Topspiel direkt vor der Nase. Zwei Trainerentlassungen auch noch mit dazu im Keller. Höchste Zeit also mal wieder für einen Kurzpass. Und den darf heute ich moderieren. Nein, nicht Max Jakob Ost, der hat eine ganze Menge um die Ohren. Mit Bundesliga der Männer, der Frauen, Liga-Tour, seine Lesetour ja auch noch und so weiter und so fort. Dafür darf ich ihn unterstützen, Nina Potzel mein Name, genauso auch auf Twitter zu finden. Vielleicht kennt ihr mich ja schon als Gästin hier oder vom Podcast Die 45. Da spreche ich jede Woche mit Spielerinnen aus der Bundesliga der Frauen über eben diese Liga oder mit anderen Akteurinnen auch. Und ich habe mir für heute drei Gästinnen eingeladen. Wir werden natürlich auch auf das Spitzenspiel schauen zwischen Darmstadt 98 und dem Hamburger SV, aber natürlich auch wieder in den Keller, in dem sich die Vereine ja ziemlich auf den Füßen stehen. Und passend zum Samstagabendspiel, Darmstadt gegen den HSV, sind heute mit dabei Matthias Kneifel, Buchautor, Historiker, Blogger und Podcaster beim Lilien-Podcast hoch und weit auf Twitter zu finden als @kickschuhblog. Hi Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo Nina, danke für die Einladung und servus hallo zusammen, wie ich beim Hoch und Weit-Podcast gerne sage.
Sehr schön. War das alles richtig, was ich da aufgezählt habe?
Ja, ja. Also Historiker stimmt schon. Sogar meine Abschlussarbeit damals zu einem sporthistorischen Thema gewählt. Fußball-Länderspiele 1950 bis 55 im Kontext der Außenpolitik der Bundesdeutschen. Um dem Genüge zu tun, aber mittlerweile bin ich längst Medienmensch, wie so viele in der Podcast-Szene und arbeite in einer Agentur.
Genau. Ja, ist klar. Ich habe das nur bei Twitter gesehen, deswegen dachte ich, Historiker. Finde ich gut, kann man mit reinnehmen. In der anderen Ecke quasi des Rings für das Spiel am Samstagabend, Tanja Hufschmidt vom HSV-Talk, manchmal auch bei Früff zu hören, @fschmidt77 auf Twitter. Auch schön, dass du mit dabei bist, Tanja. Hi.
Moin und danke für die Einladung.
Die zweite Bundesliga, die geht natürlich nicht ohne sie, das ist kaum vorstellbar. Aktuell leidet sie ganz schön mit im Keller mit, hat aber eben auch den besten Blick mit drauf. Eva Lotter-Bohle vom Second Bundesliga Podcast, in dem sie jede Woche über die zweite Bundesliga eben spricht. @Eva_Bohle so rum auf Twitter. Hi Eva!
Das lief fast so häufig wie Bielefeld-Saison. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, wenn ich ausnahmsweise mal nicht so viel über meinen eigenen Verein sagen darf. Aber wir haben ja alle Freude an dieser Liga. Manche Menschen mehr, manche Menschen weniger. aber ich glaube, es ist einfach immer wieder spaßig, darüber zu reden und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Und sie haben uns, wie du ja schon gesagt hast, auch passend zwei Trainerentlassungen besorgt. Also
das war wirklich sehr witzig, haben wir irgendwie Anfang der Woche war das noch zusammengeschrieben, so jo, das kann lustig werden. Bevor wir wirklich loslegen mit dieser Folge, noch einmal der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Ihr könnt ihn aber gern unterstützen über rasenfunk.de/supportersclub, so rum. Oder auch wenn ihr unter kiosk.rasenfunk.de Merch kauft. Der ist möglichst fair und nachhaltig produziert. Das sagt Max auch immer so und der hat da den Blick drüber. Also macht das sehr, sehr gerne. Registriert euch da. Kauft euch Dinge aus dem Shop. Und wenn ihr das auch schon macht, ne, also wie gesagt, registriert euch auch direkt mal als SupporterIn. Da hat Max dann eine Mail von euch und kann euch danken, Updates schicken und so weiter. So ja zum Beispiel auch die Nachricht, dass der Rasenfunk eine GmbH ist. Das heißt, wenn ihr schon SupporterIn seid, dann checkt mal nochmal, dass ihr die Kontoverbindung auch wirklich schon angepasst habt. Das könnt ihr unter rasenfunk.de/konto machen. So, nun aber. Was haben wir heute vor? Wir besprechen tatsächlich relativ ähnliche Vereine wie in der letzten Folge im November. Entschuldigt das bitte, aber an der Spitze und im Keller, da geht's einfach ziemlich ab. Und Eva hat's ja auch schon gesagt, da gibt's immer wieder was Neues. Da können wir also nicht drüber reden. Also, wir schauen uns natürlich den Keller an, wobei wir uns auf vier Teams im Abstiegskampf fokussieren. Nürnberg, Magdeburg, Regensburg und Sandhausen. Hannover steht aktuell auf dem 9. Platz, also vor dieser Gruppe, droht aber auch so ein bisschen mit in den Strudel zu rutschen, der ja sehr groß ist, ja, in der zweiten Tabellenhälfte. Über die sprechen wir also auch. Wir legen aber los mit der Spitze, natürlich mit dem SV Darmstadt 98, Hamburger SV, Heidenheim nehmen wir auch noch mit und SC Paderborn, da schauen wir auch noch mal kurz mit drauf. Und für eben dieses anstehende Spitzenspiel zwischen Darmstadt und dem HSV, genau dafür habe ich mir schließlich Matthias und Tanja eingeladen. Und ich würde mal sagen, wir legen los mit dem erstplatzierten Darmstadt. Die Darmständer, die können ja scheinbar nichts mehr wirklich falsch machen irgendwie. Ne? Sie haben nach wie vor ein einziges Ligaspiel erst verloren. Das war am ersten Spieltag und seitdem sind sie ungeschlagen. Auch ins Jahr 2023 sind sie perfekt gestartet mit diesen 4 Siegen. Abzug natürlich DFB-Pokal, aber den klammern wir jetzt mal aus, wenn wir über die zweite Bundesliga sprechen. Ansonsten gab es aber eben Siege gegen Regensburg, Sandhausen, Braunschweig und Rostock. Wie geht's dir so damit, würde ich mal sagen? Sieht doch ganz gut aus. Wie happy bist du gerade mit deinen Jungs?
Ja, fantastisch. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Jetzt hast du die Teams aufgezählt, gegen die wir, sage ich jetzt, in der Rückrunde bislang gewonnen hatten. Die sind natürlich samt und sonders in der zweiten Tabellenhälfte zu finden. Da könnte man gemeinhin meinen, naja, leichte Beute, aber ich denke, das schlägt in der zweiten Liga definitiv fehl, der Gedanke, weil unten wird schon auch geguckt, die Punkte zu sammeln, um nicht ganz schnell irgendwie ins Hintertreffen zu geraten. Insofern waren das keine einfachen Spiele, aber die wurden gegen Braunschweig schon sehr eng bestritten. Ja, da war es so ein Sieg auf den letzten Drücker, aber ansonsten war das dann doch im zunehmenden Spielverlauf, wie gegen Rostock oder von Anfang an, wie gegen Sandhausen und Regensburg, ein Spiel, wo man wirklich guten Gewissens zugucken konnte und sicher gehen konnte, das wird gewonnen. Also diese Selbstverständlichkeit der ersten Saisonhälfte wurde tatsächlich mit rüber in dieses neue Jahr gerettet nach einer sehr, sehr langen Winterpause und darüber kann man nur wirklich sehr, sehr froh sein als Lilien-Anhänger und ja, wir nennen uns zwar im Podcast hoch und weit und wir wissen immer noch einen guten langen Schlag zu schätzen, aber mittlerweile wissen wir auch, wie Flachpassspiel geht. Also ich bin sehr, sehr angetan von der Entwicklung über die Jahre hinweg und auch jetzt nochmal in der Saison.
Ich wollte nämlich auch gerade fragen, also erstens sagen, dass ich das auch total beeindruckend fand, dass man eben auch so durch schwierigere Phasen in einem Spiel ganz gut durchkommt, wie du schon gesagt hast, gegen Rostock. Ne? Und was meintest du jetzt genau, kannst du uns das vielleicht mal beschreiben, diese Entwicklung auch innerhalb der Saison nochmal?
Also ich finde, klar, das erste Saisonspiel in Regensburg ging in die Hose sozusagen, also gleich nach, ich glaube, wenigen Sekunden das 0:1, einfach nicht aufgepasst, noch nicht auf dem Platz geistig, dann rote Karte gegen Patrick Pfeiffer, dann war man dabei, sich ins Spiel zurückzukämpfen, 0:2 und damit war der Käse gegessen sozusagen. Aber dann war so ein Abnutzungskampf gegen Sandhausen, den man noch 2:1 gewinnen konnte. Last-Minute-Sieg in Braunschweig und dann fing es langsam an, wirklich zu laufen. Dann griffen so die Rädchen ineinander und die Entwicklung unter Lieberknecht war ja schon letzte Saison wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und wir haben den Kader durchaus zusammenhalten können. Also es gab zwei Abgänge, die ein bisschen wehtaten. Ja, Luca Pfeiffer und Tim Skarke. Dafür haben wir jetzt keine gestandenen Spieler verpflichtet, außer Christoph Zimmermann. Das war fast so der Königstransfer aus Norwich. Und ich finde, dadurch, dass man einfach auf einer guten und breiten Basis aufsetzen konnte, war schon der beste Schritt, um die vergangene Saison, die vielleicht für manchen enttäuschend auf Platz 4 endete, aber dennoch ein großer Erfolg war, sich diesen positiven Vibe mitzuerhalten und dann auch mit in die neue Saison zu nehmen. Das geht oftmals nicht auf. Bei uns ging es auf. Und natürlich, wenn man sich die letzte Saison mit dieser Saison so ein bisschen vergleicht, letzte Saison fanden wir auch schwer in die Spielzeit, allerdings durch Corona-bedingte Ausfälle auch mit erklärbar. Aber da hatten wir auch mal so Kantersiege gegen, ich glaube, Sandhausen, Ingolstadt, Aue, jeweils 5 oder 6 Tore und haben dann so uns ein bisschen in Hurra-Stil reinmanövriert, auch auf Schalke mit einem 4:2. Das ist dieses Jahr eher dosiert wahrnehmbar. Also die Mannschaft wirkt einfach reifer, macht den nächsten Schritt. Viele Spieler machen auch den nächsten Schritt, wie Melem, wie Schnellhardt, wie Yannick Müller. Und so kommt eins zum anderen.
Und das sieht dann ganz gut aus. Eben, wenn man das sich anguckt, dann nochmal bei Transfermarkt zum Beispiel oder wenn man sich das selber markiert, ist alles sehr hübsch grün bei euch mit sehr vielen Siegen. Eva, du hattest in der letzten Folge, im letzten Kurzpass ja auch gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass Darmstadt so ein bisschen ein Top-Torjäger fehlt. Philipp Tietz, ja, der macht zumindest in den letzten 2 Spielen 2 Tore. Die Plätze hinter ihm dann aber bei den Torschützen bei Darmstadt sieht ein bisschen traurig aus, weil ja, die da ja viele verletzt sind aktuell. Wie will man das ausbaden?
Also es klingt natürlich immer ein bisschen merkwürdig, wenn man beim Tabellenführer irgendwie ankreidet, ja, da fehlt jetzt ein Torjäger. Es ist ja manchmal einfach keine Ahnung, das ist ja was, wenn wir zum Beispiel über einen Simon Terodde reden oder halt auch, ne, keine Ahnung, Fabi Klos als Bielefeld aufgestiegen ist, das ist ja meistens so ein Spieler, wo man dann sagt, okay, wenn nach vorne wenig geht, mal in einem Spiel, ne, wenn es halt einfach, ich sag mal, ein dreckiges Zweitligaspiel ist, wovon man ja einfach viel hat, dass dann mal nichts geht, dass man irgendwie immer sagt, so, okay, gibt's irgendwie einen Spieler, der dann immer vorangeht. Obwohl ich, glaube ich, damals auch, beziehungsweise das muss man natürlich immer abschwächen, dadurch, dass gleichzeitig es auch heißen kann, dass in der Mannschaft an sich so viel Qualität ist. Also man braucht nicht die stärkste Offensive der Liga zu stellen, was ja immer noch Paderborn tut. Es reicht halt, wenn man einen guten Plan nach vorne hat, einen vielseitigen Plan nach vorne. Und bei Darmstadt ist es natürlich auch so, dass jemand wie Tietz ja nicht nur aus dem Spiel heraus gefährlich ist, sondern auch einfach extrem durch Standards. Das hat man am Wochenende natürlich gegen Rostock wieder gesehen. Ich sag mal, in einem Spiel, wo es dann doch ein bisschen schwieriger war, dieses Rostocker Bollwerk gerade in Halbzeit 1 zu knacken, dann in Halbzeit 2 natürlich schon versucht wurde, durch eben Standards Druck aufzubauen, und dann natürlich auch ja durch dieses Tietz-Tor, das dann auch einfach gelungen ist. Und das heißt ja nicht, dass Darmstadt nur über Standards kommt, aber das kann halt einfach eine Waffe sein für ein Team, was vielleicht jetzt vergleichsweise zum HSV individuell jetzt nicht die Namen auf den Platz bringt, und die, also ohne das in irgendeiner Art und Weise respektlos zu meinen, aber nicht die individuell Klasse vergleichbar auf den Platz bringen, trotzdem einfach weiß, worauf sie bauen können. Und man muss natürlich auch immer überlegen, ob es ein Torjäger in einem System von Thorsten Lieberknecht in dem Sinne jetzt braucht. Also brauche ich überhaupt jemanden wie beispielsweise ein Glatzel beim HSV, oder ist alles darauf angelegt, dass ich jedes Spiel mit 8 Toren gewinne, so ungefähr. Und das muss Darmstadt ja auch einfach nicht, weil sie gewinnen ja ihre Spiele trotzdem. Und das ist das, was zählt. Und schaffen es damit ja auch am effektivsten im Prinzip die Mannschaften hinter sich zu lassen. Wo man natürlich, also worauf wir dann, glaube ich, oder ich dann damals auch so ein bisschen hinaus wollte, ist natürlich die Frage, so was passiert halt mal, wenn mal irgendwas nicht klappt, also auch nicht über Standards, gibt es dann irgendwie einen, der dann diese Lücke füllen kann. Aber alleine zum Beispiel jemand wie Ronstadt oder so, oder ne, der füllt das ja immer ganz gut. Von daher klang das natürlich was, auch ein bisschen überspitzt formuliert damals, aber man sucht ja schon irgendwie immer so nach einem Top-Torjäger in dem Sinne, weil es natürlich die letzten Jahre eigentlich meistens auch Standard war, dass die Mannschaft, die den, oder ich glaube außer letztes Jahr, aber sonst natürlich oftmals so, dass die Mannschaft, die aufsteigt, vor allem als Erstplatzierte, meistens auch irgendwie den klassischen Torjäger hat, wo ich aber wiederum dann auch nochmal sagen möchte, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man das nicht hat, weil man ja ganz oft sieht, dass dann eben Leute wie Tirode und Fabian Klos oder auch ein Robert Glatzel, als er zwischendurch bei Mainz war, dann auch gar nicht mal so direkt in der Bundesliga funktionieren und dann so einem Team natürlich auch irgendwie so ein bisschen den Plan A wegnehmen.
Da hake ich vielleicht kurz mal ein. Also Philipp Tietz hat ja auch eine Rolle als Zielspieler. Also sprich, er schafft dadurch auch wieder, weil er viele Bälle behauptet, Platz für andere. Und um ihn rum war in der Saison, jetzt ist er zwar gerade verletzt, aber Braden Manu auch, nicht so wie Pfeiffer im letzten Jahr, die dann echt eine gute Doppelspitze dargestellt haben mit, ich glaube, 32 Toren in Summe. Und in der Saison davor war es Dursun allein mit 27. Also sowas haben wir jetzt in dem Maße nicht mehr, aber auch Manu als so freies Radikal um Tietz herum, die schaffen dann einfach auch Plätze oder Räume für andere, wo dann welche reinstechen können. Und jetzt auf Samstag zum Beispiel bezogen, da hatten wir tatsächlich in der ersten Halbzeit richtig Probleme mit dem zunehmenden Pressing von Hansa zurechtzukommen, haben es aber dann doch irgendwie geschafft, die nicht zu klaren Abschlusschancen kommen zu lassen. Und diese defensive Stabilität ergibt dann wiederum, dass die meisten Siege mit einem Torunterschied ausfallen in der Saison, die dann aber doch nicht so spitz auf Knopf sind. Also jetzt, wenn man wirklich dieses Rostock-Spiel als Paradebeispiel nimmt, da gab es in der zweiten Halbzeit ja Chancen zuhauf schon fast. Also einmal ein richtig langer Pass flach in die Spitze von Holland, da hätte, glaube ich, jeder Packing-Fanatiker entzückt auf dem Sofa applaudiert, der, glaube ich, dann 5 Spieler aus dem Spiel genommen hat von Rostock und dann aber auch von außen kombiniert über Honsack, der dann links im Endeffekt bei Ronstadt endet, der eine direkte Annahme macht und die dann von Kolke gehalten wird. und auch noch so eine Geschichte, in der der Lattentreffer resultiert, was auch über Rechts und Honsack seinen Ausgang nahm. Aber zum Schluss war es der Standard. Also das heißt, da war eigentlich schon der Siegtreffer in der Luft gelegen und dann muss es doch einen Standard richten. Aber auch das Standardthema ist sicherlich ein Faktor, aber auch nicht so ausgeprägt in meiner Beobachtung, wie es oft gemacht wird, auch von Medien. Also natürlich ist es immer ein probates Mittel, aber auch Kempe ist nicht frei von richtig schlechten Standards. Also auch das passiert. Und schlussendlich greift so doch vieles ineinander. Also was ich vielleicht noch sagen kann, wenn man dieses Jahr die Lilien betrachtet, nicht nur 2023, sondern die Gesamtsaison, dann steht immer eine Mannschaft auf dem Platz. Und natürlich gibt es ein Korsett, aber durch die zahlreichen Verletzten, da können wir vielleicht auch zum Ende hin nochmal drauf eingehen, schon am Ende der Hinrunde und jetzt schon wieder, rotieren immer wieder neue Spieler rein. Die erfüllen einfach ihre Aufgaben wirklich gut. Also es ist nie der Eindruck, oh, jetzt haben wir aber echt ein paar Schwachstellen uns angelacht in dem Spiel, sondern die Mannschaft regelt das. Und das ist wirklich was die Mannschaft in dem Jahr kennzeichnet und auszeichnet. Und auch Mannschaftsumstellungen. Also wir sind auch relativ flexibel. Wir haben jetzt die Dreierkette in der Saison installiert. Die gab es letztes Jahr noch nicht. Wir hatten letztes Jahr die Doppelspitze. Die gab es davor noch nie bei den Linien, auch schon ewig nicht mehr. Und deshalb ist es auch was Lieberknecht an Stellschrauben dreht, die verfangen. Also es ist einfach irgendwie eine gute Kombi zwischen Trainerteam und Mannschaft, die dann das, was das Trainerteam vorgibt, umsetzt, auch mal im Spiel, wenn es irgendwie in Rostock zuerst nicht funktioniert. Und dann musst du verletzungsbedingt Leute wie Müller rausnehmen und Kempe, die ja wirklich wichtig sind, und bringst Bennett rein und dann noch Riedel als 19-Jährigen und die spielen plötzlich sehr viel besser, mehr Zugriff, tauschen die Außenverteidiger, sodass die anlaufenden Spieler plötzlich nicht mehr so einen richtigen Zugriff kriegen von Rostock. Und das funktioniert auch. Also die Mannschaft entwickelt sich mit dem Trainerteam zusammen wirklich in eine total richtige Richtung.
Das ist auf jeden Fall voll positiv, dass man das eben so gut auffangen kann. Eva, du wolltest gerade was sagen?
Genau, ich wollte, also was Darmstadt auch, also was für sie selber super positiv ist, für alle Gegner natürlich super frustrierend, ist, dass sie auch einfaches drauf haben, schon vor Torerzielung oder mit dem Tor, dann spätestens, wenn sie in Führung gehen, so eine Dominanz auszustrahlen auf dem Platz, ohne danach jetzt noch 18 Schüsse aufs Tor zu haben, aber einfach durch die Präsenz auf dem Feld einfach dahingehend was auszustrahlen, was es für den Gegner noch schwieriger macht. Klar ist es natürlich so, gerade ein Verein wie Rostock, wie Braunschweig, die haben dann halt auch einfach nicht mehr die Mittel. Also ich sag da mal so, wenn du oben in der Tabelle stehst, läuft dann so ein Spiel natürlich, das ist einfach so, ne, läuft dann irgendwann natürlich auch eher für dich. Wenn du unten stehst, eher gegen dich, gibt ja auch immer Gründe, dass da eben die Qualität fehlt. Und ich finde, muss auch da sagen, dass Darmstadt sich da in der Saison auch weiterentwickelt hat. Also dass es da nochmal genauer gab, also ich weiß halt zum Beispiel nur beim Spiel gegen Bielefeld, dass man da halt irgendwann zu sehr nachgelassen hat damals, ne, dass man den Gegner komplett unnötigerweise halt überhaupt rankommen lassen hat. Genau. Auch wenn der Ausgleich dann erst zu spät war, aber da hat das so ein bisschen gefehlt und das haben sie aber einfach unfassbar gut hinbekommen und das ist einfach eine Qualität und das ist eben das, was Aufsteiger, die eben nicht diese typischen, ich sag jetzt mal, wie letzte Saison Schalke Werder oder so, ne? Also dieses klassische Big Names-mäßig, das auch die letzten Jahre immer wieder ausgezeichnet hat, dass sie in solchen Spielen dann irgendwann einfach, du wusstest einfach, die verlieren das jetzt nicht mehr. Das hat ein VfL Bochum damals auch gezeigt, ne? Also einfach mit Fürth, ne, die Spielvereinigung, die konnten das dann einfach alle immer irgendwann, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, es geht aber auch nicht mehr. Hier ist kein Weg mehr nach vorne. Und das ist, glaube ich, das, was für alle anderen Gegner ist, es auch so frustrierend macht, eben gegen Darmstadt zu spielen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also gerade die Phase, wo du erwähnst mit dem Bielefeld-Spiel in der Hinrunde, da war auch Kaiserslautern drumherum. Also in Kaiserslautern hatten sie vermeintlich sicher geführt und dann hat Kaiserslautern so ein bisschen wilde Sau gespielt, das Publikum rangezogen und dann stand es plötzlich 2-3 für Kaiserslautern. Und man dachte sich, ja, was ist jetzt kaputt? Und dann macht Seidel nochmal ein Gegentreffer, dann war es schlussendlich ein Remis und da in der Nähe war auch das Bielefeld-Spiel, dass du den Treffer von Hack, der dann quasi der Last-Minute-Treffer war in der Nachspielzeit, wo das Stadion sich gedacht hat, wie geht das jetzt? Also da hat es einfach das Team versäumt, rechtzeitig klare Verhältnisse zu schaffen und das hat es danach besser in den Griff gekriegt. Also da gab es gegen Nürnberg ein 2:0. Das stand im Endeffekt nach einer halben Stunde fest und man hätte auch abpfeifen können. Da passierte nicht mehr viel. Nürnberg konnte nicht, wir wollten nicht. Und da gab es aber auch schon so ein bisschen Gespräche auf der Tribüne. Ja, was ist denn heute los? Ist ja irgendwie langweilig. Aber das war die richtige Schlussfolgerung, das eben frühzeitig so abzusichern, dass da nichts mehr passiert.
Sehr erwachsen dann auch, ne, was du auch schon gesagt hast, genau, dass man einfach irgendwie reifer wird. Dann wollen wir mal ein bisschen weiter gucken dann auch schon. Also es geht eben weiter gegen den HSV, dann gegen Heidenheim und gegen Bielefeld in den nächsten drei Spielen. Und wenn ihr jetzt gesagt habt, ne, man merkt es einfach, da brennt nichts mehr an, der Gegner hat dann nicht mehr wirklich eine Chance. Tanja, holen wir dich mal mit ins Boot für den HSV. Geht dir das auch ähnlich so? Also der HSV, um das mal auch rund zu machen, der HSV ist mit 3 Siegen und einem Unentschieden in dieses Jahr gestartet, hat eben gegen Braunschweig, Rostock und die Arminia gewonnen, gegen Heidenheim dieses vollkommen absurde 3:3 nach 0:3 Rückstand noch gemacht. Sportlich läuft's ganz gut, es gibt ein paar Nebenschauplätze natürlich, über die werden wir auch noch reden, aber erstmal Tanja, wie geht's dir so mit Blick auf Darmstadt eben? Hast du dieses Gefühl, boah, wenn die mal ins Rollen kommen, dann haben wir keine Chance, oder sagst du, wir brechen die?
Ich weiß nicht, ob wir sie brechen, aber ich glaube nicht, dass wir chancenlos nach Darmstadt fahren. Also ich glaube, es wird ein wirklich interessantes Spiel. Spätestens für die Taktiker wird es auf jeden Fall interessant. Und dann muss man sehen, wie... Bei uns ist immer das Problem, die haben zwar die individuelle Klasse, haben aber auch dann zwischendurch mal so ein bisschen ein Schlendrian drin, dass sie einfach unkonzentriert sind, dass sie dann nicht richtig in die Zweikämpfe dann reinkommen. Es sieht immer so aus, als würden sie einen Schritt zu spät kommen. Und das ist halt immer die Frage, wie kommen sie jetzt tatsächlich ins Spiel rein? Wie kommen sie mit dem Gegner klar? Wie kommen sie mit Gegenpressing klar? Das ist immer so ein bisschen offen. Aber wenn sie dann erstmal wirklich ins Laufen kommen, das hat Heidenheim innerhalb von 20 Minuten erlebt, was dann passiert.
Das stimmt, das stimmt. Meinst du, diese vielen Ausfälle bei Darmstadt, könnte das eine Chance sein für den HSV?
Glaube ich nicht. Wie Matthias ja auch schon gesagt hat, die können das immer gut auffangen. Und wenn sie da wirklich mannschaftlich geschlossen auch die ganze Zeit agieren und ihren Plan durchziehen, dann sind wir da jetzt nicht so die Übermannschaft, die da gnadenlos das Kapital rausschlagen wird. Also
ja, da kann ich vielleicht noch was anfügen. Also gerade am Ende der Hinrunde, hatte ich vorhin schon angemerkt, waren wir echt auf Reserve gelaufen. Mit vielen Verletzten. Honsack hat in der Hinrunde ja gar nicht gespielt. Giasula, Schnellhardt waren relativ schnell aus dem Rennen. Seidel ohnehin immer wieder verletzungsanfällig. Und da kam es aber auch zu Pass, dass wir 3 Spiele in Folge hatten, wo der Gegner dezimiert war. Also die haben alle Platzverweise kassiert, in Magdeburg höchst umstritten. Und dann reichte eben ein Schuss, um quasi einen Dreier oder zumindest einen Punkt mitzunehmen. Jetzt wird es aber wirklich langsam kritisch. Also ich zähle mal auf, wer alles nicht spielen wird. Aaron Seidel, Sehnenriss im Oberschenkel, Patrick Pfeiffer, Muskelbündelriss, Giasula, Adduktorenreizung, steigt wohl wieder ins Training ein, aber hat das letzte Spiel im September gemacht. Bader, Unterleibs-OP, Manu, muskuläre Probleme, keine Ahnung, was das bedeutet. Kempe, Innenbandriss, Müller, Muskelfaserriss. Das sind schon gewichtige Faktoren im Lilienspiel. Also ich habe mir auch nochmal die Kicker-Rangliste angeguckt zur Saisonhalbzeit. Manu war unter den besten 3 Angreifern, ist quasi jetzt erstmal angeschlagen. Kempe war Nummer 1 im defensiven Mittelfeld, steht nicht zur Verfügung. Pfeiffer war Nummer 1 in der Innenverteidigung, steht nicht zur Verfügung. Bader Nummer 2 in der Außenverteidigung, steht auch nicht zur Verfügung. Also das sind keine No-Names, das sind schon wirklich Korsettstangen im Lilienspiel. Bislang haben sie es erstaunlich gut wegstecken können, aber durch Kempe und Müller jetzt eben 2 nochmal empfindliche Ausfälle in Rostock dazugewonnen. Das macht mir schon Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen, dass irgendwann mal da wirklich das aufgebraucht ist, was man sich jetzt so immer noch herangezogen hat. Und deshalb, HSV hat auch, glaube ich, in Darmstadt noch nie verloren. Also Tanja, die Statistik spricht für euch. Wir holen eher die Punkte bei euch. Aber ja, die Verletzungen machen mir schon Sorge, weil es jetzt auch keine Lappalien sind. Die stehen nicht in 2 Wochen wieder auf dem Feld. Das gilt zu kompensieren. Ich frage mich nur langsam, wie, weil am Sonntag oder am Samstagabend werden sich sicherlich U19-Spieler auf der Bank wiederfinden.
Aber ich denke mal, also zumindest mein Gefühl bei euch ist, dass Lieberknecht auch ein System spielen lässt, dass die Spieler wirklich gut verinnerlicht haben und so, dass man halt wirklich dann auch Jungs reinschmeißen kann, die dann einfach diese Rolle in dem Augenblick übernehmen können.
Ja, ging gegen Rostock tatsächlich auf. Gleichwohl, ich glaube, so langsam gehen die Optionen aus, auch variabler zu agieren, aus der Bank noch irgendwie was nachzulegen. Aber lassen wir uns überraschen, es wird auf jeden Fall ein Highlight. Flutlicht am Bölle, macht Spaß.
Absolut, und eine perfekte Zeit dann auch am Samstagabend. Ich finde es beim HSV in dieser Saison, ich meine, natürlich ist es ganz oft beim HSV so, jetzt kommt langsam der Frühling, ne, warten wir mal ab, wie das wird. Dieser Running Gag quasi, kommt der Frühling, geht's beim HSV bergab. Aber ich habe so das Gefühl, und das ist ja auch schon ganz oft Thema gewesen, dass es dieses Jahr irgendwie alles so ein bisschen reifer wirkt schon. Und das sieht man ja auch, also sie kommen nach diesem 0-3 krass zurück. Die bringen auch Siege über die Zeit, wenn sie zum Beispiel mit der gegnerischen Spielweise jetzt nicht so wahnsinnig gut zurechtkommen. Wie, also gegen Arminia zum Beispiel waren sie jetzt auch nicht, haben sich jetzt nicht so leicht getan teilweise. Das ist, gibt ja auf jeden Fall Hoffnung, ne, Tanja?
Klar, also man merkt wirklich, dass die Mannschaft größtenteils zusammengeblieben ist, dass auch der Trainer geblieben ist. Das kennt man ja in Hamburg normalerweise nicht so, zumindest nicht in Zweitliga-Zeiten. Und da greift dann halt auch wirklich allmählich so ein Rad ins andere und das System von Tim Walter ist sehr anspruchsvoll und du merkst halt, wie die Spieler da immer mehr reinwachsen. Das sind teilweise sehr junge Spieler, also Ludovic Reis ist Anfang 20 und was der jetzt in den anderthalb Jahren beim HSV für eine Entwicklung genommen hat, das ist schon bemerkenswert. Und das siehst du halt, das klappt immer besser. Das hat man zum Beispiel auch am Wochenende gegen Bielefeld gesehen beim Führungstreffer, dass dann plötzlich mit der Hacke einfach in eigentlich total leeren Raum gespielt wird, aber da sprintet dann Reis genau in diesen Raum rein und holt sich den Ball und erzielt dann dadurch das 1-0. Das ist, da merkt man, das wächst zusammen, das hilft auch wirklich, dass mal kein kompletter Umbruch irgendwie stattgefunden hat, dass kein neuer Trainer eine neue Idee hat, sondern dass einfach konstant weitergearbeitet wird und die Spieler sich weiterentwickeln.
Und ihr habt ja auch. Das ist auch einen sehr guten Punkt, weil Tim Walter konnte jetzt auch 4 Transferperioden mitgestalten. Das ist ja auch wichtig, dass er auch das Spielerpersonal bekommt, das ihm maßgeblich taugt, um es mal salopp zu formulieren. Und deshalb bin ich da komplett bei Tanja, dass das sich schon auch niederschlägt und gerade auch das Spiel in Heidenheim, wenn du so einen Rückstand wettmachst, das kann so ein positiver Impuls für die restliche Saison sein.
Ja, voll. Und einen Neuzugang möchte ich auch auf jeden Fall nochmal mit hervorheben, Andras Nemeth. Der hat zwar erst 30 Minuten gespielt, aber 2 Tore schon gemacht. Das fand ich sehr, sehr stark. Aus Genk ist er gekommen, auch gerade 20 Jahre alt erst, Mittelstürmer vorne drin. Schon nicht schlecht.
Ja, wir sind auch alle positiv überrascht. So richtig einschätzen kann ich ihn tatsächlich noch nicht nach 30 Spielminuten, ja. Klar. Aber der hat sich da schnell zurechtgefunden, sagt auch, hey, ich kann hier von Robert Glatzel gut was lernen, also gucke ich mir das einfach mal an und mach das hier und scheint ein guter Junge zu sein.
Bist du auch insgesamt zufrieden, was so in der Winterpause, in der ja doch sehr, sehr langen Winterpause passiert ist beim HSV?
Also so von den Neuzugängen, dass wir überhaupt im Winter Neuzugänge haben, ist ja relativ selten. Aber das passt schon. Also es ist punktuell verbessert worden, weil Mario Vuskovic, wissen wir alle nicht, wie lange der ausfällt. Deswegen wurde ein zusätzlicher Innenverteidiger geholt. Völlig logisch. Dann, dass wir auf den Außen, vor allen Dingen auf der linken Außenbahn, dann durch den kurzfristigen Abgang von Tim Leibold nochmal eine Planstelle offen hatten und dadurch die dann durch die Leihe von Noah Katterbach schließen konnten, ist auch eine gute Option. Und dass wir ein Backup für Robert Glatzel brauchen, war auch eigentlich von Anfang der Saison schon klar. Und dass sich da irgendwie jetzt halt mit Nemeth sowas ergeben hat, super. Also mit dem Transferfenster jetzt im Winter bin ich sehr zufrieden.
Auf jeden Fall, Nemeth ist sehr spannend zu beobachten. Tim Leibold, nur der Vollständigkeit halber, ist in die USA nach Kansas City gewechselt. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Stichwort Vuškovič, der ja immer noch dieses Dopingverfahren an der Backe kleben hat. Quasi der HSV unterstützt ihn ja weiter, nicht wahr? Er wurde ja positiv auf EPO getestet. Die B-Probe war mittlerweile auch positiv. Er hat sich 5 Anwälte geholt, 4 eigene Gutachten auch in Auftrag gegeben, die alle sagen, die Probe war negativ. Weil bei EPO ist es wohl so, dass man da gar keine genauen Werte, also ich bin jetzt keine Expertin für Doping, aber das ist das, was ich gelesen habe, dass man da keine genauen Werte hat, sondern das sind Bilder, die man interpretieren muss.
Das habe ich auch jetzt erst in den vergangenen Wochen gelernt.
Ne?
Also wir haben uns ja alle vorher nicht großartig mit Doping auseinandergesetzt, glaube ich, aber das ist schon, das klingt alles dann irgendwie irgendwann ziemlich merkwürdig, dass da irgendwelche bildgebenden Verfahren sind und dann kommt es drauf an, wie man die jetzt mit Photoshop oder mit so einem Programm bearbeitet, ob man da jetzt irgendwo irgendwelche Punkte sieht oder die Punkte Schatten werfen oder wie auch immer. Das ist alles sehr kompliziert und irgendwie nicht so richtig eindeutig. Und Mario Vuškovič sagt selber, er weiß nicht, wie das Zeug in seinen Körper gekommen sein sollte.
Was halt bei EPO ein bisschen schwierig ist, wenn es intravenös oder halt
genau, also
gegeben wird.
Er war in den Proben danach war er immer negativ, nur diese eine ist halt positiv und jetzt, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich denken soll. Normalerweise sage ich, da ist eine A- und eine B-Probe positiv, also hat dieser Mensch gedopt. Aber wenn ich dann höre irgendwie, ja, aber da gibt's ja überhaupt keine Grenzwerte, das ist eine Bildinterpretation. Bildinterpretation habe ich in der Schule schon gehasst. Also, weiß ich nicht. Ich kann da wirklich, ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird und ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt tatsächlich dahinter steckt.
Das heißt vor allen Dingen erstmal abwarten. Der Urteilsspruch wurde auch vertagt. Am 10. März geht's da weiter und gibt's da vielleicht, man weiß es nicht ganz genau, ein paar Infos. Noch eine andere Sache, was auch noch so ein Nebenschauplatz ist beim HSV, ist ja mal wieder Klaus-Michael Kühne, der auf der Hauptversammlung der HSV AG, die ja abgebrochen worden ist, schon so ein paar Brenner gesetzt hat, sage ich mal. Der hat unter anderem auch noch verlauten lassen, es gibt mit momentan 2 Fraktionen. Die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Mit den 2 Fraktionen meint er auch, dass er eben Marcel Janssen gegenüber steht. Tanja, kannst du uns da erklären, was genau da los ist? Oder denkst du dir mittlerweile wirklich einfach, die sollen das machen, wir gucken auf den Sport?
Wie viel Zeit habt ihr?
Ich hab den Namen Zeit, du.
Nee. Also, es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Es ging eigentlich damit los, dass vor einem Jahr wurde von Marcel Janssen oder vom Aufsichtsrat insgesamt Thomas Wüstefeld in den Vorstand entsendet, der auch irgendwie schon Anteile von Klaus-Michael Kühne abgekauft hat. Und sagen wir es so, die Entsendung lief nicht gerade positiv auf vielen Ebenen. Und vor allen Dingen lief es dann darauf hinaus, dass sich Kühne und Wüstefeld sehr zerstritten haben und das wohl auch vor Gericht gehen wird. Und dadurch ist Kühne jetzt auch in Opposition zu Marcel Janssen, der immer Wüstefeld so gestützt hat. Und da hast du jetzt so eine Fraktion und niemand weiß so genau. Es wurde dann auf der Mitgliederversammlung die ganze Zeit davon geredet, dass das ja alles nur von den Medien hochgepusht wurde und dass da eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Glaubt nur mittlerweile keiner mehr. Aber ja, und das Klaus-Michael Kühne wieder mehr Macht beim HSV haben will oder da noch Geld reinschießen will, das ist bekannt. Er kommt mit seinen Plänen, wird er nicht durchkommen. Er will mehr Anteile haben, irgendwie will er 39% dann halten, wird er nicht kriegen, weil jetzt in der AG sagt die Satzung, bei mehr als 24,9% verkauften Anteilen muss erstmal die Mitgliedschaft zustimmen und die Mehrheit wird er nicht kriegen. Dann ist jetzt in der Diskussion, dass es nochmal einen Strukturwandel geben soll, dass eben von der AG in eine KGaA umgewandelt werden soll. Das wird aber auch frühestens in einem Jahr soweit sein, wenn nicht eher in anderthalb Jahren. Also von daher, auch da sehe ich nicht, dass der HSV die Forderungen von Kühne erfüllen kann und will. Also
alles kompliziert beim HSV, auch wenn es sportlich ja wirklich aktuell sehr gut aussieht, so gut vielleicht wie in den letzten Jahren nicht. Weiter geht's, wie gesagt, mit dem Top-Spiel am Samstagabend. Wir können es wirklich nicht oft genug sagen, gegen Darmstadt Samstagabend, und danach geht's gegen Nürnberg und Karlsruhe. Das dürfte auch interessant werden. Schauen wir mal weiter auf den dritten Platz, Heidenheim, vielleicht nicht ganz so lang wie jetzt die Darmstädter und Hamburger. Heidenheim ist irgendwie, ich weiß nicht, ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Also gestartet mit einem Sieg gegen Rostock, dann gab es eine Niederlage gegen Braunschweig, dieses 3:3 gegen den HSV, wo man sagen kann, ey, 3:3 gegen den HSV, aber eben auch nach 0:3 Führung. Und dann eben diese 5:0 Klatsche für, also die Klatsche, die man dem ersten FC Nürnberg zugefügt hat. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, Eva, was meinst du? Die sind ja schon in den letzten Jahren immer sehr gut mit dabei, die Heidenheimer. Das letzte Mal 1920 in der Saison auch in der Relegation gewesen. Und jetzt startet man so irgendwie nach der Winterpause wieder, obwohl alles schon so sehr gut aussieht nach dem Relegationsplatz fix am Ende. Was hältst du davon? Was machen wir jetzt damit?
Ja, mit Heidenheim ist es ja tatsächlich immer so ein bisschen kompliziert, weil ich muss gestehen, vor dieser Saison habe ich es gewagt, anzufragen, wie lange das wohl noch mit Frank Schmidt geht, weil bei Heidenheim ist halt immer, natürlich landen die irgendwo immer in der oberen Tabellenhälfte, die müssen sich keine Gedanken um Abstiegskampf in dem Sinne machen, ne? Wenn man das jetzt irgendwie mit einem, ich sag jetzt mal, vergleichsweise zum Beispiel mit dem SV Sandhausen, die ja irgendwie immer gegen den Abstieg kämpfen mussten, oder auch in den vergangenen Jahren Erzgebirge Aue, alles Mannschaften, die eigentlich immer, oder gerade Heidenheim und Sandhausen, die halt schon super lange in dieser Liga spielen, die immer so ein bisschen als, ich sag mal, Negativbeispiel gelten, wenn man aus der Bundesliga absteigt, so, ne, da müsste nach Heidenheim und Sandhausen, so. Und bei Heidenheim war ich letzte Saison zwischendurch irgendwie nicht mehr so ganz sicher, ob es da dahingehend überhaupt noch, also wo es mit denen irgendwie noch hingeht, wo es mit Frank Schmidt noch hingeht. Dann muss ich aber sagen, dass man, also wurde ich auch eines Besseren belehrt, weil man gerade mit Jan-Niklas Beste da wirklich den perfekten Spieler für Heidenheim gefunden hat, dass Kleindienst wieder mehr und mehr in seine Rolle zurückfindet. Das war natürlich ein absoluter Glücksgriff für Heidenheim und natürlich auch strategisch sehr gut geplant. Und von daher würde ich sagen, also erstens ist es nicht so ungewöhnlich, dass Heidenheim auswärts verliert. Sie haben das so ein bisschen, ich sag mal, so eingestellt diese Saison, dass man ganz klares Heidenheim zu Hause, Heidenheim auswärts hatte. Es ist nach wie vor super schwierig für Mannschaften bei Heidenheim zu bestehen, weil sie eben auch eine absolute Struktur haben, und anders als jetzt bei anderen Vereinen, ich sage das immer so, ich meine das nicht respektlos, aber Heidenheim ist jetzt nicht im Kopf als der Kessel zu Hause durch die Fans, ja, also das ist halt einfach nicht so, das ist gerade an dem Standpunkt auch unfassbar schwierig, da irgendwas zu kreieren, aber jeder, der auch irgendwie mal dahin gefahren ist, weiß, dass es trotzdem unfassbar schwierig ist, irgendwie in diesem Stadion zu bestehen, weil du einfach auch einen Trainer hast, der jetzt mal vergleichsweise irgendwie bei Christian Streich beim SC Freiburg einfach weiß, was er macht. So, der gibt den Spielern eine relativ klare Linie vor, und es ist irgendwann super schwierig, da durchzubrechen. Dieses 3:3 gegen Hamburg ist witzigerweise macht 2023 vor allem, dass wir 3-0-Führungen einfach nicht mehr trauen sollten. Wir hatten ja am letzten Wochenende Kiel gegen
Braunschweig,
so genau. Ich war schon wieder bei Magdeburg, das war das Spiel davor. Wo Kiel auch super easy mit 3-0 eigentlich da steht und man sagt, okay, ne, das ist ja eigentlich der klassische Punkt, wo die KommentatorInnen irgendwie im Fernsehen sagen, ich glaube, wir können Deckel drauf machen, und ist dann aber irgendwie komplett, ne, und bis dahin noch eine komplette Dominanz gezeigt hat, genauso wie bei Heidenheim gegen den HSV. Dann irgendwie, ne, dann sagt der gegnerische Trainer, okay, wir machen jetzt 2-3 Wechsel rein, da und da, und jetzt los und dann auch in Heidenheim da nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und das Ding ist aber einfach, dass die das mit so einer Ruhe diese Saison durchspielen können. Ja, dann spielen sie halt mal 3-3 gegen den HSV, gewinnen halt die Woche drauf 5-0 gegen den Nürnberg, was sowieso kein wirklicher Gegner auf dem Platz ist, aber trotzdem Heidenheim scheißegal ist, dass Nürnberg zur Halbzeit defensiver agiert und dann machen sie trotzdem noch 2 Tore. So, weil die das einfach können, aber weil die auch einfach null Druck haben. Niemand geht in diese Saison rein, also auf jeden Fall nichts, was man öffentlich mitkriegt und sagt, naja, aber dieses Jahr wollen wir mal aussteigen.
So, immer so da ein bisschen unterm Radar, ne?
Ja, ich finde es halt immer eigentlich ein bisschen schade, weil ich würde tatsächlich gerne irgendwie mal sehen, mal eine Saison sehen, wo der FC Heidenheim als erster, also der zweiten Liga absteigt, weil dieses Argument so, ja, die wollen wir jetzt hier nicht auch noch in der Bundesliga haben. Ja, es tut mir leid, Leute, also das Problem ist ein ganz anderes, warum die Bundesliga im Zweifel nicht mehr attraktiv ist. Und manchmal glaube ich halt, dass es halt fehlt, dass es da halt wirklich eine, in dem Sinne wirklich eine Fanbase gibt, die das halt auch wirklich mal antreibt, dass man halt sagen kann, ey, wir spielen seit Jahren da oben mit, das ist vollkommen legitim zu sagen, wir gehen jetzt mit dem Ziel, nee, dieses Jahr wollen wir aber mal aufsteigen rein. Und da muss ich halt sagen, dass dieses Jahr das gewesen wäre, wo du es wahrscheinlich am ehesten ankündigen kannst, weil der SV, ohne das jetzt komisch zu meinen, aber natürlich lange nicht mehr in dem Sinne dieser Big Name war, wie jetzt Werder und Schalke letztes Jahr als Absteiger. So, und du hattest natürlich nicht diese Big Name Absteiger dieses Jahr mit Bielefeld und Fürth. So, das heißt, du hättest es tatsächlich dieses Jahr mal richtig angehen können. Und klar, die Transfers gehen auch in die Richtung, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, Vogelwildes 5-4 gegen Regensburg, so bevor man in die Pause gegangen ist, wo man sich jetzt Regensburg anguckt, man denkt so, wie haben die 4 Tore geschossen? Aber so, die können einfach, also die fliegen halt unterm Radar, werden halt auch nicht dahingehend beachtet. Alle 8 Wochen gibt es irgendwie mal ein Sky-Feature, wo die dann wieder auf Frank Schmidt eingehen und auf Tim Kleindienst. Und das war's aber. So, die können in Ruhe arbeiten, aber vielleicht manchmal auch zu in Ruhe.
Ja, ich glaube, da würde ich auch nochmal einhaken oder meine Meinung dazu abgeben. Ich finde, dass Heidenheim schon ein Club ist, der tatsächlich mal in der Reihe wäre. Also sie spielen jetzt die 9. Saison in der 2. Liga, habe gestern mal nachgeguckt, waren nur 2-mal schlechter als Platz 8. Und ich glaube, die sind damals auch mit den Lilien aus der 3. Liga nach oben gegangen. Da waren sie schon ein sehr ambitionierter Club. Also die schließen jetzt sozusagen regional die Lücke, die Ulm und Aalen ihnen geöffnet hat und haben ja auch ein, glaube ich, breiten, lokal verankerten Sponsoring-Pool, also mit Freud und Hartmann und Konsorten, haben sie da auch gewichtige Mittelständler oder Hidden Champions am Start. Und eben die Kontinuität, ne? Auch das, was wir vorhin beim HSV in Nuancen haben ansprechen können, das ist hier natürlich Fakt. Also auf dem Trainerstuhl, aber sie haben auch wichtige Korsettstangen im Team, wie Müller im Tor oder Meinke in der Innenverteidigung, die auch schon lange Jahre da sind. Kleindienst mit einem kurzen Intermezzo kam wieder zurück und Beste passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Also was Besseres konnte ihnen gar nicht passieren. Da musste man sich ja schon fast vor der Saison fragen, wie die ihn gewinnen konnten, Heidenheim, ihn für ihr Team sozusagen zu gewinnen und andere auszustechen. Und ich finde, wenn man gegen Heidenheim spielt, dann hat man es in der Regel wirklich, vor allem natürlich bei ihnen, mit einer sehr, sehr disziplinierten Mannschaft zu tun, die einen wirklich mal überfahren kann mit ihrer Wucht. Und ich kann mich noch erinnern, dass es vor ein paar Jahren schon mal hieß, die Lilien müssen nach Heidenheim, die haben Hybridrasen, da hat die Mannschaft wohl auch mal auf Kunstrasen trainiert, die Lilien, um sich irgendwie auch an das Geläuf so ranzutasten. Jetzt habe ich gestern auch gelesen, Hybridrasen gibt es mittlerweile an mehreren Standorten, also ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Aber Heidenheim ist auf jeden Fall in Heidenheim mega unangenehm und auswärts haben sie freilich noch ein bisschen Luft nach oben, aber dennoch, ich finde, die muss man auf der Rechnung haben. Wer die kleinredet, der hat ein Problem.
Ja, also wir haben es ja jetzt auch gerade 70 Minuten lang erlebt. Erstens, wie wahnsinnig laufstark die sind. Ich meine, die laufen die meisten Kilometer der ganzen Liga. Das ist Wahnsinn. Und die spielen halt auch ein unglaublich intensives Pressing dabei und haben ein sehr effektives Flügelspiel dabei. Und das ist schon alles richtig gut geplant von Frank Schmidt. Und dass der sich halt nicht abnutzt, das ist ein absolutes Phänomen. Und ich finde auch, dass ich sag mal, ich gönne ihnen die Relegation.
Stimmt, ja. Nein.
Bitte nur nicht mit Corona und ohne Kochtöpfe und Kuhglocken.
Genau.
Oh Gott. Ja, und noch kurz zu Jan-Niklas Beste, der war ja auch bei Werder ganz lange und das war auch immer so ein kleines Sorgenkind, weil alle irgendwie schon auch große Hoffnungen hatten. Aber der war, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht immer, wie soll man sagen, die Motivation war nicht immer die beste. Und er hatte da auch, ich glaube, in Regensburg gab es ja auch irgendwie so ein paar Storys, weswegen der nie so richtig angekommen ist irgendwo. Deswegen freut mich das auch total für ihn, dass der jetzt in Heidenheim da so angekommen ist. Gegen Bielefeld am Wochenende kann er jetzt auch wieder zeigen, wie es geht. Das wird
muss nicht. Also muss wirklich nicht.
Danach geht's gegen Darmstadt. Das wird auch sehr spannend. Wieder das nächste sehr hochklassige.
Ein Doubleheader, ja, für uns. Bitte? Das stimmt, ja. Ein Doubleheader für uns mit den beiden Rivalen an der Tabellenspitze, korrekt.
Absolut, absolut. Und dann geht's nach Düsseldorf für Heidenheim. Und wir gehen weiter zu Paderborn, die da auf dem vierten Platz stehen. Die waren nicht ganz weit weg, sage ich mal, von den Top 3. Sind 10 Punkte, müssten es, glaube ich, sein, jetzt hinter Darmstadt eben. Aber die schleichen sich trotzdem so langsam ran. Die haben jetzt auch alle 4 Spiele dieses Jahr gewonnen. Zweimal mit sehr vielen Toren, einmal mit nur einem Tor. Zweimal mit nur einem Tor, so. Und wie gesagt, auch eins der Teams, die nur mit Siegen ins neue Jahr gestartet sind. Das wird richtig, richtig eng da oben. Tanja, also weißt du, warum die so viele Tore schießen?
Das Faszinierende bei Paderborn ist ja, das machen die schon seit Jahren. Also das haben die auch schon früher gemacht, als Baumgart dann noch Trainer war, dass sie dann Spiele eher mit 4-3 als mit 1-0 gewonnen haben. Und ich habe keine Ahnung, warum man in Paderborn so gut Tore schießen kann, aber scheint gut zu funktionieren. Also es gibt da auch durchaus Spieler bei Paderborn, die ich mir auch gut beim HSV vorstellen könnte, weil das sind teilweise junge Spieler, die sich noch entwickeln können, irgendwie so mit Schallenberg oder Leipertz, die sind wirklich. Naja, okay, Leipertz ist jetzt nicht gerade jung, aber Piringer vorne drin, der ist noch relativ jung. Das sind interessante Spieler und ich habe keine Ahnung, wo die immer herholen und finden und aufbauen.
Vielleicht, also was auch erstaunlich ist, dass wirklich Kwasniok so nahtlos die Baumgart-Politik fortsetzt oder zumindest, wenn man es auf dem Papier betrachtet. Und ich glaube, dann ist man auch imstande, Spieler zu gewinnen und davon zu überzeugen, es doch mal in Paderborn zu probieren, die irgendwie offensiv ihre Stärken sehen. Also für mich ist Muslia so ein Beispiel, der in Karlsruhe als sehr junger Spieler schon auf sich aufmerksam gemacht hat, dann bei Hannover irgendwie stagnierte und phasenweise nur noch kurzfristig ins Spiel geworfen wurde. Das hat mich in Hannover sehr verwundert und jetzt zeigt er wieder, was er kann. Also offenbar wird in den Gesprächen, wenn es darum geht, Spieler zu verpflichten, auch darauf hingewiesen, seht mal zu, was wir hier in den letzten Jahren veranstalten. Und wenn du auch ein Teil davon sein willst, dann herzlich willkommen. Aber sie bedienen sich ja auch gar nicht beim obersten Regal. Also sie holen sich viele Spieler aus der Regionalliga. Schallenberg kam damals aus Werl, ist aber in Paderborn groß geworden. Oder auch Justwan und Heuer von Wolfsburg 2. Hofmeier jetzt vor der Saison von Preußen Münster, also die hatten alle keine Zweit- oder Drittliga-Erfahrung und kommen sofort an. Also es ist auch eine Qualität, dass man offenbar so einen Rahmen bilden kann, in dem die Spieler, die man von unterklassigen Clubs holt, ihre Qualitäten wiederum zur Geltung bringen. Also da muss ich auch sagen, Chapeau, das ist wirklich auffallend und auffällig und jetzt schon zum wiederholten Male.
Ja, und da muss man natürlich auch ganz klar mal auf die Position des Sportgeschäftsführers gucken, ne? Also auch das hat einfach, ne, es wird ganz oft über Baumgart oder Kwasniok geredet, aber ich meine, man muss ja auch mal sehen, Markus Krösche, der inzwischen bei über Umwege bei Frankfurt gelandet ist, Fabian Wohlgemuth, da hatte Paderborn noch den Vertrag verlängert, der jetzt eben Sven Mislintat beim VfB Stuttgart abgelöst hat und eben jetzt Benjamin Weber, der mit dem Transfer von Humphreys da auch direkt irgendwie so ein bisschen eingegriffen hat, der jetzt zwar zwischendurch auch verletzt war, aber auch im ersten Spiel irgendwie direkt eine Rolle gespielt hat, direkt diese, ich sag jetzt mal, Kwasniok-DNA irgendwie mit reingebracht hat. Also ich meine, ich bin halt einfach kein großer Fan von Leuten wie Kwasniok und Baumgart. Das ist halt einfach eher so mein persönliches Empfinden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch einfach so, dass man anerkennen muss, dass es funktioniert, so dass die Spiele durchaus unterhaltsam sind und eben gerade jemand wie Leipertz, wo man natürlich auch nochmal sagen muss, einer, der von Heidenheim kam, wo man, ne, man hat sich auch bei beispielsweise bei Magdeburg sehr viel bedient, ne, also wirklich irgendwie auch gucken, okay, Leute, die die zweite Liga auch irgendwie kennen, aber gleichzeitig Potenzial sehen, weil da ja auch so Kwasniok kam eben von Saarbrücken, ne, also jetzt nicht so der Big Name Club in der zweiten Liga in dem Sinne, dass man da durchaus verstanden hat, wie das ineinander greift, dass ich nicht immer die großen Ex-Spieler brauche, damit sowas funktioniert. Und da muss man, ich meine, man muss sagen, bei Paderborn war es wichtig, glaube ich, dass diese 2 Monate Pause kamen, weil sie ja zum Ende der Hinrunde durchaus ordentlich Federn gelassen hat, wo man auch gesagt hat, okay, wenn sie oben dran bleiben müssen, dann muss jetzt auch so eine Serie her. In der zweiten Liga schaffst du Dinge eh nur durch Serien. Da ist ein Ergebnis vielleicht mal isoliert betrachtet, hatte ich mal bei einem Spieltag 3 Plätze nach oben gebracht. Wenn du aber die Woche drauf wieder verlierst und nicht herum ein Team gewinnt, gerade im Abstiegskampf bist du so schnell da unten wieder komplett drin, was ganz, ganz viele Vereine gerade auch sehen. Und desto wichtiger ist es, dass du eben so eine Serie wie Paderborn aufbaust. Und das kann eng sein wie gegen Karlsruhe, ne, dieses ganz, ganz späte Tor, wie gegen Kaiserslautern dann auch irgendwann so ein bisschen erzwungen. Aber das kann eben auch sehr, sehr solide sein, wie gegen Fortuna Düsseldorf, wo es natürlich auch unfassbar wichtig ist, jemand, der in diesem Mix mit drin ist, dann auch wirklich in Schach zu halten und deutlich in seine Schranken zu weisen. Und ich meine, dieses Hannover-Spiel war einfach nur vogelwild. Aber das ist halt das, was Paderborn halt auch in der Bundesliga irgendwie immer damals auch unter Baumgart, ne, diese, ich glaube, wir haben alle irgendwie noch dieses Spiel gegen Dortmund oder so im Kopf, ne, das ist ja irgendwie so das, woran ich immer denke, wenn man an Paderborn in der Bundesliga denkt. Aber das zeichnet die halt aus und es macht halt einfach als neutrale Zuschauer in Spaß, den irgendwie zuzugucken, ne? Also gerade was da vorne geht mit einem Piringer, mit einem Leipertz, mit einem Muslia, wieder Lücken gefunden werden im Spiel. Das ist schon sehr, sehr attraktiver Fußball dann auch.
Dann hake ich nochmal kurz ein. Ich kann mich auch an das Spiel der Lilien in Paderborn erinnern. Anfang Oktober müsste das gewesen sein. Da hätte, also Paderborn hat begonnen wie vom anderen Stern, ja, also schnelle Führung, dann noch vor der 10. Minute 11 Meter, den dann Piringer verschossen hat und dann gab es irgendwie nach 15 Minuten einen Ausgleich und dann war Paderborn beruhigt. Also das war, fand ich erstaunlich, dass Darmstadt das mit dem ersten Angriff sozusagen geregelt hat und das Spiel dann mit in den Griff bekommen hat. Aber dennoch, Paderborn hat dieses Potenzial, eine Wucht zu entfalten wie Heidenheim, aber eben noch vielleicht eine Mühe drüber. Und im Endeffekt dürfen die Teams, die jetzt vorne drin stehen, wirklich dankbar sein, dass die so eine Blackout-Phase hatten zwischen dieser Länderspielphase, die du erwähnt hast, vorhin Eva, und eben der Winterpause. Da hatten sie in 5 Spielen nur 1 Punkt. Und das ist für mich heute noch unerklärlich, wie das passieren konnte, weil die waren damals schon auf einem richtig guten Weg. Und dann sich gegen HSV, Heidenheim, Bielefeld und Nürnberg Niederlagen abzuholen, ist bei HSV und Heidenheim nicht außergewöhnlich. Bei Bielefeld schon ein bisschen mehr, bei Nürnberg vielleicht auch. Aber das ist wirklich, das überrascht mich im Endeffekt mehr, als dass sie jetzt wieder in die Spur finden.
Ja. Nochmal der Vollständigkeit halber, auch weil du es schon gesagt hast, Eva Humphries, das ist Bashir Humphries, ein Engländer, 19 Jahre jung gerade erst, Innenverteidiger von Chelseas U21 gekommen. Der hat auch schon gegen Düsseldorf und Hannover eben die volle Distanz gespielt. Außerdem haben sie noch Niklas Natsch verpflichtet, 22, offensives Mittelfeld vom SC Weiche, war auch in der St. Pauli-Jugend. Und ein paar Statistiken auch noch mit dazu. Wir haben ja schon gesprochen über die vielen Tore, die sie schießen. Das sind auch die meisten, 45. Danach kommt Heidenheim mit 43. Und danach erst der HSV, Kiel und dann auch erst Darmstadt, ne, der Tabellenführer. Also alles ganz interessant. Und im Schnitt haben sie auch den meisten Ballbesitz mit 59% und dem HSV zusammen. Also ja, am Wochenende geht's gegen Kiel, dann gegen St. Pauli, danach gegen Magdeburg. Und wenn wir mal ehrlich sind, das sind schon alles Spiele, die ebenfalls gewonnen werden sollten. Und wer weiß, wenn dann so eine Serie dann eben noch so viele Spiele weitergeht, wo wir sie dann finden werden und was bei Heidenheim passiert, wie die sich da zusammenraufen. Dann überspringen wir mal ein paar Plätze und schauen auf Hannover 96. Die sind 9. Die waren aber vor der Pause ja noch 5. und sind dann abgerutscht auf 9. Und das zeigt ja auch wieder genau das, Eva, was du auch gesagt hattest, eben eine Serie etablieren oder wenn du mal in so eine schlechte Negativserie reinrutschst, dann geht das so, so schnell und das finde ich macht es auch wirklich, wirklich schwierig, so einzelne Ergebnisse zu analysieren oder zu sagen, okay, wenn jetzt in dem Spiel das passiert, dann passiert XYZ oder so. Das kann man halt einfach nicht sagen. Man muss immer irgendwie mit Serien rechnen und planen, weil das alles so eng ist. Hannover ist jetzt eben gestartet in dieses neue Jahr mit einer Niederlage gegen Lautern, Niederlage gegen St. Pauli, Niederlage gegen Paderborn und ein Unentschieden jetzt immerhin mal gegen Regensburg, dieses 1:1. Tanja, ich weiß nicht, wie geht's dir dabei, wenn du Hannover irgendwie beobachtest? Was ist da passiert?
Ich glaube, das größte Problem von Hannover ist einfach die Inkonstanz. Also die Mannschaft findet sich im Augenblick noch. Die haben vor der Saison einen neuen Trainer gekriegt. Die haben auch sehr viele neue Spieler dazu geholt. Und das hat jetzt in der Hinrunde ganz gut hingehauen. Und jetzt ist halt so eine Phase, also schon die Niederlage gegen Lautern hat den Hannoveranern wehgetan und dann auch noch bei Pauli zu verlieren, war dann auch nicht so ganz schick. Und dann halt dieses absolut wilde Spiel gegen Paderborn, wo dann auch hinterher Leitl sich hinstellt und die Spieler anzählt, weil er da extrem unzufrieden war, vor allen Dingen mit der Defensivleistung, was man nachvollziehen kann bei 4 Gegentoren. Aber da ist dann halt sofort jetzt so ein bisschen Unruhe mit drin und da müssen sie halt die Konstanz irgendwie wiederfinden, die sie auch in der Hinrunde ja durchaus dann ausgezeichnet haben, dass sie dann Dinge eher ruhiger runterspielen konnten, als sie das jetzt zuletzt getan haben.
Du hast es gesagt, auf die Hinrunde hast du ein bisschen angespielt. Da hatten sie mal eine Strecke von 6 Spielen ohne Niederlage und 5 davon waren Siege. Also das war auf jeden Fall ein anderer Schnack in der Hinrunde als jetzt im Vergleich zur Rückrunde. Eva, hatte ich das richtig gesehen, dass du gerade was sagen wolltest?
Ja, ich muss halt irgendwie dazu sagen, dass Hannover, also klar kann man nicht bestreiten, dass sie, wo sie am Ende der Hinrunde standen, aber ich habe dem Ganzen irgendwie auch in der Hinrunde zum Teil nicht getraut, weil, also ich finde jetzt zum Teil, zum Beispiel verglichen zu Darmstadt, klar haben sie Spiele gewonnen und haben auch die zum Teil gewonnen in Partien, wo man sagt, okay, waren sie jetzt nicht unbedingt das bessere Team und ist dann natürlich auch eine Qualität, da trotzdem zu gewinnen. Aber man hatte so zwischendurch das Gefühl, naja, werden diese, also kommt da irgendwann dann mal noch ein richtiges System hinter, welche Spiele gewonnen werden, welche nicht, wo das hingeht. Und für mich ist halt immer noch so ein bisschen also die Frage, wer ist jetzt der klare Zielspieler? So, wo geht's jetzt irgendwie hin? Cedric Teuchert musste jetzt zuletzt immer mal wieder da gehen einspringen. Also sie spielt gegen Regensburg. Würde ich aus einer Hannover-Perspektive schon fast als Frechheit bezeichnen, weil Regensburg und Hannover sind die formschwächsten Team der Liga momentan. Und wenn ich in diese Saison gehe und auch aus Leitelsicht irgendwie so ein bisschen anklingen lasse und man möchte ja schon ganz gerne aufsteigen im ersten Jahr, wenn man hier ist, dann finde ich es auch ein bisschen bitter oder ein bisschen billig zu sagen, diese Spieler dann anzukreiden nach dem 3-4. Gleichzeitig aber jetzt nach dem Regensburg-Spiel zu sagen, die Spieler zeigen ja, dass sie es können. Wo ich mir so denke, naja, also...
Was denn jetzt?
Irgendwie war das jetzt keine Verbesserung für mich, was ich da auf dem Platz gesehen habe. Also ich meine, ich habe es jetzt nicht über 90 Minuten gesehen, aber das, was ich davon gesehen habe, war defensiv wieder nicht gut. Also du hast viel zu viele individuelle Fehler in dem Spiel drin. Es war Börner gegen Paderborn, 2-mal eigentlich. Jetzt hattest du Arian B. Gut, das ist noch ein relativ junger Spieler, aber wo man sich auch fragt, warum hilft ihm da auch irgendwie keiner in der Situation, wo Singh dann das Tor erzielt. Und das ist halt defensiv sind da so viele Fragezeichen und das war bei Hannover letzte Saison genauso. Das ist was, wo ich keine Entwicklung sehe und gut, natürlich war dann Trainerwechsel zwischen, aber wo ich mich tatsächlich so ein bisschen frage, wie ich überhaupt auf die Idee kommen kann, vor dieser Saison einen Anspruch zu stellen, wo man noch nichts von dem Trainer gesehen hat. Natürlich hat Leitl zum Aufstieg geführt, aber das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Und klar waren, ne, gerade Leute, ich gucke einem Maximilian Bayer unfassbar gerne beim Fußballspielen zu, aber da ist auch eine Verantwortung auf einem jungen Spieler wie Bayer, was komplett, also was ich nicht verstehe. Du hast Börner, der jetzt auch ausfällt, und es ist halt irgendwie, ich verstehe überhaupt nicht, wo die Achse ist in diesem Team.
Ja, Hannover ist für mich wirklich auch ein großes Rätsel. Also auf mich wirkt es so, als ob die Summe der Einzelspieler nicht mal die Endsumme des Teams ergibt. Ja, also die underperformen gewaltig. Ich habe es auch so im Ohr und vor der Saison so verstanden, dass die schon angreifen wollen. Dafür war die Vorrunde jetzt okay, aber auch nicht mehr. Und jetzt in der Winterpause dann schon auch nochmal so für mich Signale auszusenden, jetzt holen wir aber auf. Und dann so zu starten, ist schon wirklich krass. Also ich hatte das Spiel gegen Kaiserslautern verfolgt, da führten sie ja zur Halbzeit 1-0. Und dann lassen sie sich nochmal 3 Tore einschenken. Und das war für mich vollkommen verdient, der Sieg von Kaiserslautern damals. Und da muss ich mir schon auch fragen, was da nicht so ganz funktioniert. Also auch nach vorne ist es nicht sonderlich schlagkräftig. Ich glaube, die haben mit eine der eher wenigen Chancen, mit 102 oder was habe ich im Kicker, glaube ich, gelesen. Das ist jetzt im Vergleich zu den Spitzenteams nicht wirklich vorweisbar. Und demzufolge glaube ich schon, dass da dieses Jahr so ein Findungsprozess stattfinden muss. Und wenn sie nächstes Jahr sich vielleicht ein bisschen gesetzt haben, dann darf da was gehen. Aber da der Abstand nach vorne jetzt schon gewaltig ist, glaube ich, müssen sie sich umorientieren.
Ich finde es auch eben so interessant, dass ich glaube, am 13. Februar hatte ich noch im Kicker gelesen, und das war eben nach der Niederlage gegen Paderborn, wo die Frage in den Raum gestellt worden ist, war es das in Sachen Aufstieg? Und jetzt muss man sich wirklich schon mehr nach unten orientieren und gucken, dass man da nicht mit reinrutscht. Ich finde es auch, Eva, du hast es vollkommen richtig gesagt, absurd, dass man so jungen Spielern so viel aufbürdet. Auch so ein RMB, der ja auch gerade erst 19 Jahre alt ist, und dass der da nicht so unterstützt wird, was genau das widerspiegelt, Matthias, was du gesagt hast, dieses eben nicht mal die Summe der Einzelteile scheint da auf dem Platz zu stehen. Alles sehr, sehr schwierig bei Hannover. Mal gucken, ob sie da weiter mit runterrasseln eben.
Jetzt geht's definitiv. Ich glaube, dann noch einen Einwurf und dann kann man es auch abbinden. Bei dem Tor jetzt in Regensburg, das war doch, glaube ich, durch Teuchert, ne? Dieser Distanzschuss, wo dann er auch so ansatzweise auf die Fankurve zugeht und so die Arme ausstreckt, dann denke ich mir so, es war dann nicht einzusehen in den Highlights, was die Fans dazu sagen, aber da würde ich mir, glaube ich, echt verarscht vorkommen. Wenn ich sehe, dass ich mich gegen einen Regensburg in der Form, die ja davor in Nürnberg auch nicht gerade überperformt haben, zu einem Unentschieden rette und dann eher so signalisiere, hey, war ein schönes Tor, oder? Und dann denke ich mir so, uff.
Ja, auf der anderen Seite könnte das ja auch heißen, dass die Spieler selber wissen, wo sie stehen und eben das schon angenommen haben. Hey, wir können uns darüber freuen, dass wir das 1-1 noch gemacht haben überhaupt. Jetzt am Wochenende, wie gesagt, geht's weiter gegen Magdeburg. Das dürfte auch auf jeden Fall ein wichtiges Spiel sein, dass sie da von unten ein bisschen wegbleiben. Dann geht's nach Fürth und dann gegen Rostock. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserer ersten Trainerentlassung hier und springen wieder ein paar Plätze auf den 13. zu Nürnberg. Das war, wie gesagt, eine von den Trainerentlassungen. Markus Weinziel entlassen, wo ich auch ehrlich gestehen muss, dass ich mich nie so richtig damit abfinden konnte. Das hat sich nicht richtig angefühlt, irgendwie Markus Weinziel beim 1. FC Nürnberg zu sehen. Jetzt übernimmt Dieter Hecking, der ja auch Sportvorstand ist. War Trainer zuletzt 2019 bis 20 beim HSV. Also Tanja, du erinnerst dich da vielleicht noch am allerbesten an. Können wir uns da jetzt erwarten? Wieso kommt der Trainerwechsel jetzt und wieso fällt die Wahl auf Hecking?
Warum die Wahl jetzt gerade auf Hecking fällt, ich glaube, ihm ist nichts Besseres mehr eingefallen. Ich meine, sie haben ja auch schon den Wechsel von Klaus zu dann weitergemacht zu Weinziel. Und naja, ich habe irgendwas gelesen, dass Hecking Weinziel auch durchaus massive Vorwürfe gemacht hat, dass er falsch aufgestellt hat und dass er das System nicht so richtig durchschaut hat, und dann macht er das halt selber. Ich bin im Nachhinein sehr froh, dass unser Sportvorstand keine A-Lizenz hat oder keine Trainerlizenz. Das weiß ich nicht. Ich finde das immer etwas schwierig, wenn der Sportvorstand sich dann auf die Bank setzt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Dieter Hecking da so ein bisschen mehr Struktur reinbringt, weil offensichtlich von seinem Kader ist er ja überzeugt.
Da muss man, glaube ich, tatsächlich aber einhaken, dass es, glaube ich, auch keine komplett freiwillige Entscheidung von Hecking ist. Das große Problem, was der SFC Nürnberg hat, ist, dass das Geld fehlt. Ja. Also Nürnberg ist ja einer dieser Vereine, der auch von die einer Strafe betroffen ist und die ja, wenn man das mal zwischen den Zeilen liest, ja auch tatsächlich noch einen Punkteabzug erwarten. Also warum ja auch man überhaupt, glaube ich, damals von Klaus zu Weinzierl gewechselt ist, was ich von Anfang an auch nochmal sagen muss, Weinzierl ist dann nicht der erste Trainer, der mir einfällt, der, glaube ich, auf der Payroll so unfassbar günstig ist, einfach durch die Erfahrung, die er jetzt wie erfolgreich auch immer mitbringt. Er hat einfach unfassbar viele Bundesliga-Jahre hinter sich. Das ist halt nicht so der, sag ich jetzt mal, günstigste Trainer, den du dann in dem Moment bekommen kannst. Und ich meine, man hat im Endeffekt dreimal unter ihm in der Liga gewonnen, halt die zwei Pokalspiele. Und es war gegen Düsseldorf, ich meine, man muss halt dazu sagen, zwei davon gingen eher Aufstiegskandidaten mit Düsseldorf und Paderborn, aber wir haben eben schon darüber gesprochen, dass dieser Sieg gegen Paderborn in eine Zeit fiel, wo also man das wahrscheinlich eher noch auf Paderborn schieben kann, als wie gut Nürnberg war. Und das, also Hecking ist halt so dermaßen jetzt im Kreuzfeuer, weil er hat den Kader zusammengestellt. Ich muss immer noch sagen, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man auf die Idee kommen kann, Manuel Winzheimer an einen direkten Liga-Konkurrenten zu verleihen. Also erstens bekomme ich dadurch kein Geld rein. Ja, dann guck halt, also so blöd wie es klingt, aber verscherbel den irgendwie nach England oder so. Die zahlen dann immer noch genug Geld im Zweifel. Aber also ich mache ja nur ein Minusgeschäft, weil Winzheimer ist jetzt bei meinem direkten Konkurrenten da unten drin und schießt halt die Tore unter anderem oder gibt die Assists und ich stehe da und hole mir einen Danny Blum, der sowieso schon eine unfassbare Verletzungshistorie hat und natürlich verletzt er sich und ist raus. Das heißt, ich stehe nicht noch genauso da wie vor der Winterpause, ich stehe sogar noch schlechter aus, wenn mir meine Optionen nach vorne hin ausgegangen sind, ich kein Geld habe, um irgendwas daran zu erkennen und der dafür verantwortlich ist, steht jetzt auch noch an der Seitenlinie. So, also ja. Ich weiß nicht und ich meine, da muss man ja natürlich auch sagen, führe ich mit einem Sportgeschäftsführer als Spieler ein anderes Gespräch als mit dem Trainer, ja? Also was auch eine Erwartungshaltung, weil man weiß ja, im Zweifel ist ja immer als erstes der Trainer weg, bevor irgendwelche Spieler weggegeben werden. Und das ist halt, Nürnberg-Spiele waren furchtbar mit anzusehen, diese Saison, ja? Also die schießen ja auch einfach irgendwie keine Tore, ja? Nach vorne ist es so dünn und dann auch noch eine Offensivkraft wegzugeben, die ich vor dieser Saison gerade erst geholt habe. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Und keine Ahnung, also klar hat Weinzierl dann, ich glaube, dass es jetzt nicht so ungewöhnlich ist, dass er, also auch, ne, ob er jetzt nicht sogar vielleicht hätte früher gehen können. Für mich ist dann halt immer die Frage so, ich hatte gerade 2 Monate Pause. Was hätte Weinzierl in diesen 4 Spielen veranstalten sollen, nachdem er ja ein Spiel gewonnen hat und sie im Pokal ja auch noch weitergekommen sind gegen Fortuna Düsseldorf.
Das habe ich mich auch vorgefragt. Warum jetzt dieser Zeitpunkt?
Ja, also in der Retrospektive wirkt das alles wirklich merkwürdig. Ich meine, auf Klaus ein Weinzierl zu holen, ist auch, glaube ich, schon von der Spielanlage her schwierig. Und wenn ich als Hecking über einige Transferperioden hinweg die Möglichkeit habe, den Kader auszurichten, dann stelle ich mir ja was vor, was Klaus damit anfangen soll und dann hole ich Weinzierl. Also es ist wirklich sehr irritierend und dieses offensive Trauerspiel ist ja von Eva gerade angeklungen, das ist tatsächlich auffällig und ich meine sogar, dass vor dem Spiel in Heidenheim Weinzierl von der Sky-Moderatorin noch gefragt wurde, wie er denn die Strafraumphobie gedenkt zu beheben, weil sie wohl seit ewigen Zeiten schon kein Tor mehr aus dem Strafraum heraus erzielt haben und da kamen eigentlich eher ein paar Plattitüden, aber es zeigt halt auch, dass da der Ansatz im Moment irgendwie ein schwieriger ist und da muss ich schon sagen, Glück auf, Dieter Hecking, keine Ahnung, da fehlen mir gerade auch so ein paar Ansatzpunkte, wie das sich noch in angenehmere Fahrwasser begeben soll.
Ja, die wenigsten Tore der Liga haben sie tatsächlich erzielt, 17 nur. Und
obwohl sie so jemand wie Müller-Deli im Kader haben, der ja durchaus auch imstande ist, Chancen zu kreieren, aber der, glaube ich, auch irgendwie vom Scoresheet her unterm Radar fliegt.
Ja. Der ist gerade in seinem richtigen Loch drin.
Also. Ja, die Frage ist ja auch, Torchancen für wen kreieren? Also es tut mir leid, ein Quadrodua bringt halt Schnelligkeit mit, hat auch das ein oder andere Tor geschossen, aber er ist definitiv wahrscheinlich nicht so der Zielspieler. Und also mir fehlt halt irgendwie, dann muss mal ein Valentini irgendwie wieder in die Rolle schlüpfen, ja, der vorher irgendwie anderthalb Jahre nicht getroffen hat, fliegt dann aber im nächsten Spiel vom Platz mit einer, also für einen Spieler wie Valentini, es tut mir leid, dass wir das so sagen müssen, aber Naivität in dieses, also es war halt wirklich, was man ja eigentlich Frustfaul nennt. Und
also ich merkt man den halt einfach an irgendwie auch, ne?
Ja, aber irgendwie, also man hatte dann, ne, mir tut es auch so jemand leid wie Windahl, ne, den Torhüter, den sie auch verpflichten mussten, weil Martin ja verletzt ist. Aber auch diese Innenverteidigung, ich habe einen Jamara, den Tanja bestimmt auch noch irgendwie zurzeit beim HSV kennt. Ich habe irgendwie Hübner und Kastrop und es irgendwie, da waren Abwehrfehler dabei gegen Heidenheim. Also ich meine, klar kann man gegen Heidenheim verlieren, aber ob man jetzt den roten Teppich im Strafraum ausrollen muss, das ist halt eine andere Frage und das hat für mich dann auch nichts mehr mit System zu tun. Mhm. Also davon abgesehen, dass es ich nicht verstehe, warum Weinzi durchgängig mit einem 4-4-2 mit Doppelsechs gespielt hat, weil es irgendwann halt, also dass die Offensive überhaupt nicht anbietet, aber ja, weiß ich nicht.
Also jeder von den HörerInnen darf sich ermuntert fühlen, mal die Kicker-App aufzurufen und bei Nürnberg den Kader durchzugehen. Man wird bei kaum einem Zweitligisten mehr Spieler unter Sturm aufgelistet sehen. Da sind sicherlich auch junge Spieler mit dabei, aber es ist ja irgendwie auch eine Unwucht und dafür kommt verdächtig wenig bei rum. Und die Verletzten klangen gerade schon an, auch in der Verteidigung haben sie da jetzt natürlich wirklich ein bisschen bluten müssen, nicht nur mit Matenia, auch mit Handwerker und Backesser. Und dann der danach verpflichtete Horn, der prompt auch sich nochmal verletzt. Das ist natürlich Pech, aber alles in allem.
Ich finde das auch irgendwie total interessant, dass es ja sowieso schon die Kritik gab, dass der Kader viel zu groß wäre. Und dann holen sie jetzt in der Wintertransferphase auch nochmal wahnsinnig viele neue Leute. Also müssen sie irgendwo auch wegen Verletzten, ne? Aber dann haben wir Danny Blum, Benjamin Goller, den ich eigentlich auch für einen sehr guten Fußballer halte. Florian Flick von Schalke ausgeliehen, Jannis Horn von Bochum ausgeliehen, Gustavo Puerta von Leverkusen ausgeliehen, das sind natürlich auch viele Laien. Dann haben wir noch Jermaine Nischalke, Peter Winder Jensen eben und dagegen nur einen Abgang, aber der dann eben Manuel Winzheimer ist, anderen direkten Kollegen. Also auch hier riesengroßes Fragezeichen. Habt ihr noch unbedingt was, was ihr loswerden wollt zu Nürnberg oder wollen wir weitergehen?
Nee, also ganz kurz nochmal, aber also nochmal, der dafür verantwortlich ist, steht jetzt an der Seitenlinie. Ich weiß halt als Nürnberg-Fan nicht, wie ich darüber fühlen sollte.
Das ist halt seine große Chance, vielleicht auch alle irgendwie to prove them wrong.
Ja, aber auch so, aber dann hat er ja nicht die Trainer verpflichtet, die mit zu den Spielern passen und vice versa. Also alles, egal wie es jetzt läuft, das ist eine absolute Lose-Lose-Situation für Dieter Hecking.
Naja, aber wie wir festgestellt haben, der Kader ist ja groß genug, um eigentlich alle Systeme zu spielen.
Good point. Vielleicht war das sein ultimativer Plan. Was ich ganz witzig finde, ist, dass es jetzt am Wochenende für Nürnberg, also mit Dieter Hecking an der Seitenlinie, gegen Sandhausen geht. Und die haben ja auch gerade ihren Trainer entlassen. Und als Hecking noch Trainer beim HSV war, ist er damals geflogen nach dem 1:5 Debakel gegen Sandhausen eben. Da ist also eine Rechnung offen und irgendwie passt alles so zusammen. Ist irgendwie ganz, ganz witzig. Danach, nach Sandhausen, kommt aber eben auch schon der HSV und danach Braunschweig gegen Winzheimer. Also es sind alles irgendwie Spiele, die nicht so ohne sind, sagen wir es mal so. Dann springen wir mal weiter zu Magdeburg, die ja eigentlich ganz gut gestartet waren, sind jetzt auch so über den Strich gerutscht, gerade so. Ist ja wirklich alles, ne, nochmal irre knapp da unten, sind jetzt aktuell punktgleich mit Braunschweig, ein Punkt hinter Nürnberg eben. Und die sind auch, ich weiß nicht, für Magdeburg eigentlich ziemlich okay gestartet, würde ich fast sagen. Also eine Niederlage, zwei Niederlagen, ein Unentschieden und ein Sieg gegen Kiel eben. Jetzt zuletzt diese zweite Niederlage eben gegen St. Pauli 1-2. Haben drei Neuzugänge in der Wintertransferphase noch verzeichnet. Daniel Heber von Rot-Weiß Essen, Maximilian Ullmann von Venezia aus der Serie B ausgeliehen auch und Luke Castagnas. Ein Abgang, Ömer Beyers, der ist nach Stuttgart gegangen. Wie findet ihr das so? Wie findet ihr diesen Restart, wenn man es so sagen will, ne, nach der Winterpause von Magdeburg? Was haltet ihr von diesen vier Spielen, Matthias vielleicht?
Da bestimme ich jetzt fast auf den falschen Fuß. Ich finde, dass aber du hast die Neuverpflichtungen angesprochen, die jetzt zur Winterpause kamen. Sie hatten ja auch schon im Verlauf der Vorrunde nachjustiert. Also Piccini kam, glaube ich, nach dem Saisonbeginn, ist ein richtig guter auf seiner Position in der Verteidigung. Bocon, glaube ich, kam auch erst nach Saisonbeginn. Der hatte ja in Bochum durchaus auch auf sich aufmerksam gemacht, hat eine Schnelligkeit. Also das zeigte mir, dass Magdeburg schon früh ein paar Zeichen erkannt hat, wo es nochmal nachzujustieren gilt. Und ich finde, die spielen nach wie vor für einen Aufsteiger, sind sie sich treu geblieben, haben in der dritten Liga schon spielerisch überzeugt. Barış Atik natürlich in erster Linie auf sich aufmerksam gemacht und zumindest bis zum Darmstadt-Spiel haben sie diesen Plan nachverfolgt und sind ihm treu geblieben. Das finde ich wiederum sehr zu begrüßen, dass jemand hinter seinem System steht und dem vertraut und dann noch Spieler hinzu addiert, die eventuell dann passen könnten. Natürlich sind sie viel zu heimschwach. Ich glaube, 8 Punkte nur zu Hause, das ist natürlich gerade bei so einem stimmungsvollen Publikum ja irgendwie auch fast verwunderlich, dass das nicht so ganz aufgeht. Und da muss schon schleunigst ein bisschen mehr bei rumkommen, um die Klasse dann auch schlussendlich zu halten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sich trauen, an Tietz festzuhalten. Weil dann, ich habe auch die gegen Darmstadt ganz gut gesehen, die haben dann eben von diesem dämlichen Platzverweis, der für mich keiner war, eben nicht profitiert, sondern der fuhr ihnen in die Parade. Davor war das sehr gefährlich, was die gemacht haben, auch zu Abschlüssen gekommen. Deshalb will ich hoffen, dass sie vielleicht noch ein bisschen ihre Lehren ziehen, aber rechtzeitig die Lehren ziehen, um dann die Kurve zu kriegen oder eben nicht ganz unten reingesogen zu werden. Die zweite Tabellenhälfte ist verdammt eng. Also reicht schon ein Spieltag, um auf dem letzten Platz sich wieder zu finden. Deshalb eher mein Plädoyer und meine Hoffnung, dass das fruchtet, was da so angelegt ist.
Ich finde es auch ganz unabhängig von den anderen Teams, die da unten drin stehen. Aber Magdeburg, den würde ich auch irgendwie echt wünschen, dass sie so noch mit drin bleiben in der zweiten Liga, weil ich finde, das macht auch echt Spaß, den so zuzugucken und irgendwie fände es schön, wenn die sich da etablieren können. Barış Atik, muss ich auch nochmal sagen, dieser Distanztreffer gegen St. Pauli zum 1-0, also sehr schön, bin ein großer Fan von. Eva, ich weiß nicht, hatte ich das richtig gesehen, dass du was sagen wolltest auch, oder?
Ja, ich finde halt bei Magdeburg das größte Problem ist, dass die sich selber im Weg stehen. Also, Ich meine, also wenn wir uns jetzt irgendwie mal so vielleicht mehr als nur die letzten, also die vier Spiele in 2023, ich meine, ich habe sie ja natürlich auch gegen Bielefeld gesehen, Matthias, du hast das Spiel gerade gegen Darmstadt erwähnt, auch im Spiel gegen Bielefeld, die waren gar nicht so schlecht, also die hatten, glaube ich, auch mehr Schüsse aufs Tor, waren offensiv auch nicht unattraktiv, aber also, und gegen Arminia Bielefeld zu diesem Zeitpunkt 3-1 zu verlieren, gegen einen Mitkandidaten da unten, gegen den Abstieg und dem halt wirklich mehr oder weniger den Sieg zu schenken, weil man viel zu einfache Fehler macht, weil man zum Teil nicht rausrückt, weil man irgendwie ja ein Spiel auch irgendwann verschenkt. Also das fand ich so krass, jetzt zuletzt gegen St. Pauli. Es gibt wenig, was man bei St. Pauli nicht macht, also gegen St. Pauli sollte man eine Sache vor allem nicht machen und das ist bei Standards nicht vernünftig aufpassen, weil man weiß immer, gerade durch Lea Paccarada, der ist in, sagen wir mal, 8 von 10 Spielen sehr, sehr gut drauf, auch wenn der Rest des Teams das nicht macht und dann steht halt irgendwie Jackson Irvine, was auch nicht zum ersten Mal diese Saison passiert ist, halt komplett frei im 16er, kann da einnicken und dann denkst du, ja, okay, geht's halt 1-1 aus und dann aber irgendwie dann nochmal pseudomäßig auf Abseits zu stellen in dieser Szene mit Medic. Ich meine, es war ein super Ball von Hartl, glaube ich. Aber dann irgendwie da sich, also da dann auch nochmal dieses Gegentor zu fangen, das meine ich mit, die stehen sich halt selber auf den Füßen irgendwie. Ich finde auch den Heber, Daniel Heber war eine unfassbar gute Ergänzung. Der hat, glaube ich, gegen Düsseldorf 3-mal irgendwie auf der Linie geklärt. Du hast mit El Fadli jemanden, der eigentlich in der Verteidigung spielt, aber durchaus auch jetzt irgendwie so sein offensives Blut irgendwie entdeckt hat. Aber auch das Spiel gegen Düsseldorf. Düsseldorf war nicht gut. Dieses Spiel war nicht gut. Und Magdeburg hätte da durchaus einen Punkt verdient gehabt. Aber sie stehen sich da irgendwie selber auch im Weg und es gibt irgendwie Flippertore hier und da und man verschenkt die letzten 15 Minuten. Man hört einfach auf, Fußball zu spielen, lässt Düsseldorf rankommen, irgendwie gefühlt 20 Torschüsse noch abgeben. Und dann kommt natürlich dazu, und ich glaube, viele von uns haben es irgendwie gesehen, nach diesem 1-1 gegen Karlsruhe, du denkst, ey, Magdeburg ist immer noch Aufsteiger. So, die haben vor der Saison die Hälfte ihres Kaders an Paderborn verloren gefühlt. Spielen da 1-1, all good, und dann gibt's irgendwie diese Ansprache der Fans, wo man die Leistung kritisiert, und dann gewinnt man die Woche drauf gegen Kiel, wo man aber nochmal sagen muss, warum, weiß niemand, weil Kiel darf dieses Spiel in 1000 Jahren nicht verlieren, wo ich mir dann denke, okay, was mache ich dann damit? Gut, nutze ich die Gunst der Stunde, muss ich jetzt halt gegen ein sehr, sehr gutes St. Pauli, die halt einfach extrem gut in dieses neue Jahr unter Hürzeler gestartet sind, reingehen. Spiel vielleicht 45 Minuten Fußball und hör dann aber auch auf, wo ich mir dann als Fans denke, naja, also da muss ich tatsächlich mal sagen, nicht nur wirklich auf die Ergebnisse gucken, sondern was wird leistungstechnisch geboten, und das darf sich Magdeburg erlauben, im Gegensatz zu, ich weiß jetzt immer, Hannover 96, wo man sagen muss, ey, ja, wir haben zumindest noch 1-1 gespielt, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, wo ich mich dann frage, irgendwie passt es dann für mich auch erwartungshaltungstechnisch der Fans nicht zusammen. Ich möchte niemanden, nicht Fans reinreden, wie sie mit ihrer Mannschaft umzugehen haben. Aber es hat mich schon stark verwundert irgendwie, weil ich das einfach das falsche Zeichen zu diesem Zeitpunkt finde. Gerade wenn du zu Hause eben absolute Probleme hast, ihr habt es angesprochen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Und indirekt hast du ja gegen St. Pauli gesehen, geholfen hat es nicht, zu Hause da dann irgendwie zu bestehen.
Ich muss aber auch noch mal kurz dazu sagen, ich kenne ja Christian Titz jetzt auch schon als HSV-Trainer, wen auch nicht. Das waren ja alle irgendwann mal bei uns. Ich mag den total gerne. Er ist zwar mit uns abgestiegen, aber er hat sozusagen das Volksparkstadion gerettet, weil durch seine positive Art ist der Abstieg halt nicht so komplett in die Binsen gegangen. Aber sein Spielsystem ist halt extrem offensiv und defensiv kann er nicht. Und das sieht man jetzt halt auch bei Magdeburg, und das ist jetzt als Aufsteiger ist das echt gefährlich, was er da spielen lässt.
Macht halt Spaß, aber ist gefährlich, absolut. Ja. Am Wochenende geht's jetzt gegen Hannover. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel, aber ich glaube trotzdem auch, also gegen wen, wenn nicht gegen Hannover aktuell, da irgendwie mal ein paar Punkte holen. Danach geht's gegen Lautern und Paderborn. Alles nicht so einfach. Da ist also auch nochmal ordentlich Gefahr da, dass es auch nochmal ganz tief runtergeht. So sah es ja eben auch bei Regensburg aus, wenn wir jetzt mal weitergehen und die Arminia überspringen, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da ist schon eigentlich genug gesagt und viel mehr Neues, außer Frust, sage ich mal, da kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit bei rum. Bei Regensburg, jetzt finde ich das sehr schön, sich bei Transfermarkt mal diesen Graphen anzugucken, wie eben der Verlauf der Tabellenverlauf sozusagen aussieht. Das ist so eine sehr schöne Kurve. Erst so ein bisschen nach oben und dann sehr rund nach unten und jetzt wieder nach oben. So ein kleines bisschen der Ausblick ans Tabellenende als Schlusslicht war wirklich nur sehr kurz, eben auch, weil es da noch noch ein anderes Team gibt, das da noch schlechter am Start ist. Die letzten Spiele jetzt, diese 4 Spiele im neuen Jahr, waren auch nicht gut. 3 Niederlagen, 1 Unentschieden. Dieses Unentschieden 1-1 eben gegen Hannover, davor gegen Nürnberg, Bielefeld und Darmstadt verloren. Das sieht, wie gesagt, echt nicht gut aus. Gemeinsam mit Arminia 1 Punkt hinter Magdeburg und Braunschweig. Die Passquote, das fand ich auch sehr bezeichnend dann eben auch, ne, wenn wir mal mit den Statistiken jetzt losgehen, liegt im Schnitt bei ungefähr 6, also bei rund 76%. Das habe ich aufgerundet, das sind 75,6, glaube ich eigentlich, und das ist die drittschlechteste. Das sieht man halt auch sehr gut dann auf dem Platz. Und Matthias, deine Lilien haben ja eben dieses Auftaktspiel nach der Winterpause gegen Regensburg gemacht. wieso sind die nochmal so krass abgestürzt? Weil die waren ja davor, vor dieser Winterpause noch nicht so tief drin.
Also sie haben auch am Anfang den Eindruck erweckt, als hätten sie einen Plan. Also die sind schon ziemlich gallig rangegangen. Das kennt man eigentlich, finde ich, als Gegner von Regensburger Teams, dass die schon eine gewisse Körperlichkeit auf den Platz bringen und damit auch schnell mal anderen Teams den Schneid abkaufen. So ist zumindest bei mir Regensburg gerne mal in der Schublade. Und die ersten 10 Minuten sahen auch wirklich gut aus, aber dann haben sie sich durch 2 Fehler aus dem Spiel genommen. Einmal, sie haben jetzt einen neuen Torwart, junger Torwart, Keeper, Jonas Urbig aus Köln gekommen, den sie gleich dann das Vertrauen geschenkt haben. Der ist quasi zwischen die Pfosten gewandert, spielt zentral raus. Ich glaube, komme jetzt gerade nicht drauf, wer den Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall wollte der Ballabnehmer dann irgendwie einen Linienspieler stehen lassen, aber das war eine denkbar schlechte Idee. Melem ist dazwischen gegangen. Dann war es durch Manu 1-0 und dann noch ein Platzverweis durch Kennedy, glaube ich, wenig später. Und das Spiel war damit schon die falschen Bahnen aus Regensburger Sicht geleitet und dann durch ein 2-0 noch vor der Pause eigentlich gegessen. Die zweite Halbzeit hätte man sich sparen können. Also da war Regensburg sich selbst im Weg gestanden und hat es nicht geschafft, kleinen Unterzahl ist es schwer, aber irgendwie noch Akzente zu setzen in dem Spiel. Das hat mich dann ein bisschen überrascht, also weil Regensburg hatte ich doch von der Mentalität her anders kennengelernt. Und im Kicker hatte ich auch zuletzt mal gelesen, die haben ja ihren Sportvorstand damals nach Köln abgegeben, vor mittlerweile 15, 16 Monaten, glaube ich, dass seither die Punktschnittquote von Regensburg gar nicht so gut ist, die sich irgendwo so um den einen Punkt oder sogar noch weniger herumgruppiert. Also da wurde dann so ein bisschen hergeleitet, der Abgang, der tut schon weh, weil der war mehr als jemand, der in der Chefetage sitzt, sondern der schon auch für den Club viel bedeutet hat. Und Regensburg ist ja kein großer Standort. Also da, wie in Darmstadt auch, kennt man kurze Wege und spielt wahrscheinlich auch eine andere Rolle als jetzt beim VfB oder beim HSV oder bei sonst jemanden. Und da wurde diese Personalie einfach erwähnt. Und das fand ich dann in der Quote her ganz interessant, dass das vom Punkteschnitt deutlich nach unten ging. Und ich bin gespannt, wo es jetzt mit ihnen weitergeht. Kann es jetzt nicht so sehr einordnen. Es ist jetzt für meine Begriffe kein unruhiger Standort. Also ich glaube, da weiß man auch, welche Qualitäten man auf den Platz bringen muss. Gegen Nürnberg war es wohl sehr, sehr mau, was sie gezeigt haben. Dahingegen gegen Hannover jetzt wieder eine richtige Reaktion gezeigt. Singh kommt jetzt zurück, der vielleicht auch noch ein bisschen was Spielerisches oder im kreativen Sinne, was Torchancen anbetrifft, beisteuern kann. Vielleicht fehlen ihnen aber auch so Spieler, die ihnen abhandengekommen sind, wie ein Besuschkow, der jetzt bei Hannover nicht gerade reüssiert, aber in Regensburg schon eine gute Rolle gespielt hat, oder auch Wegesser, der halt auch eine Wahnsinnsphysis reingebracht hat und auch schon Gegenspielern wehtun konnte, ohne jetzt überziehen zu müssen. Aber vielleicht sind es auch so ein paar kleine Schräubchen. Aber ich traue denen zu, so in gallischer Dorfmanier doch noch irgendwie da unten sich zu behaupten.
Wie gesagt, das ist ja auch super schwierig, einfach weil da alles so eng ist. Jonas Urbig, eben, du hattest es gesagt, von Köln ausgeliehen. Der ist gerade 19 Jahre alt und das finde ich auch super spannend. Von Stojanovic zu Kirschbaum zu Urbig, von 29 zu 35 zu 19. Irgendwie sehr spannend. Eva, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich finde halt irgendwie bei Regensburg ist bei mir so ein bisschen das Problem, dass sie ja letztes Jahr auch gegen Ende der Saison durchaus noch da unten reingeraten sind und eigentlich damals nur wegen ihrer, glaube ich, 6 Spieler am Anfang der Saison, wo sie ja zwischenzeitlich auch an der Tabellenspitze standen, eben, man muss es glaube ich so sagen, nicht abgestiegen sind. Und was für mich halt eher das Problem war, ist, dass ich im Sommer keine richtige Reaktion darauf gesehen habe. Also ich fand eigentlich Stojanovic als Torhüter keine schlechte Wahl, weil Meier ja nun mal zu Borussia Dortmund gegangen ist. Hab ihn jetzt aber auch irgendwie schon wieder durch einen, ne, wie ihr schon gesagt, 19-Jährigen ersetzt, wo wir wieder über das Thema Druck bei jungen Spielern sprechen. Hm.
7 Gegentore in 4 Spielen helfen da auch nicht unbedingt.
Nee, und dann hast du halt auch, weiß ich nicht, fehlt mir da halt auch irgendwie, fehlen mir da bis heute die klaren Ersatzspieler. Du hast jemanden wie Prinz Oseg Owusu geholt, der, glaube ich, seine ersten Zweitligatore jetzt mal bei Regensburg geschossen hat, der aber vorher bei Bielefeld und Paderborn nicht gerade Top-Go-Getter geschrien hat. So, also von außen, auch da der Einzige, den ich vielleicht mal so ein bisschen positiver auch hervorheben würde, ist jemand wie ja, Leute wie Jan Elvedi, die da im Defensivwerk so ein bisschen versuchen, die Dinge zu ordnen. Elvedi hat ja auch unter anderem gegen Bielefeld dann da sein erstes Tor geschossen, fast ein Doppelpack. Sabri Zing ist halt wirklich für mich, also ja, einfach auch ein merkwürdiger Spieler. Ich meine, er sollte, glaube ich, ja auch zu Werder kommen, hat da den Medizintest nicht bestanden. Und jetzt sollte er von Bayerns Zweiter an, eigentlich ist er ja seit Anfang der Saison bei Regensburg, aber er hatte keine Spielberechtigung, weil irgendwelche Unterlagen vergessen wurden einzureichen. Wo man dann natürlich auch sagen muss, auch das geht dann Richtung Geschäftsführer Sport, ja, ne, was du angesprochen hast, Nina. Ist dann natürlich auch die Frage, hilft alles auch nicht, diese Position zu stärken? Natürlich mit Andreas Albers, der jetzt 6 Tore hat, schreit jetzt auch nicht irgendwie, Top-Goalscorer auch hier.
Und der auch Hannover aus dem Spiel hätte nehmen können am Wochenende mit dem Elfmeter.
Ja, und dann ja eher noch dafür sorgt, dass Hannover überhaupt zurückkommt, weil er den Ball nicht vernünftig klärt. Und ich habe sie ja also sogar auch live im Stadion gegen Bielefeld gesehen. Ich meine, man muss auch sagen, auch ein bisschen unglücklich da. Man könnte auch da über einen Elfmeter eventuell diskutieren gegen Owusu, der dann ja erstmal raus ist auch jetzt mit einer Kopfverletzung in die Richtung. Aber auch da, also da hat man in der zweiten Hälfte Bielefeld so unnötig dann am Ende kommen lassen. Das war in der Verteidigung, das war nicht zweitligareif. Also zweimal sich so ein Tor zu fangen, vor allem das zweite Tor von Klos, wo der ungefähr von der Strafraumkante diesen Ball reinköpfen kann, ohne dass irgendjemand dagegen was unternimmt, nach einem langen Ball, der von Hack auf der anderen Seite reinkommt. Das darf dir nicht passieren. Und für mich ist es ehrlich gesagt fast eher überreif, dass Regensburg in diesem Abstiegskampf ist, weil sie eben letztes Jahr da schon waren. Da dachte man, kurz am Anfang der Saison haben sie halt gegen Darmstadt gewonnen, sie haben gegen Bielefeld gewonnen, aber auch gerade gegen Bielefeld, das war schon kein überzeugendes Spiel von ihnen. Da hat es halt einfach zu dem Zeitpunkt halt sowieso gereicht, wenn die Gegner von Bielefeld irgendwie maximal mit 70% angereist sind. Aber also für mich ist es ehrlich gesagt überhaupt nicht überraschend, dass sie da unten drin sind. Und ich frage mich, also klar, wir freuen uns alle, wenn Mannschaften auch mal länger an einem Trainer festhalten, aber bei Selim Begovic sehe ich halt genau die gleichen Mechanismen, die greifen wie letztes Jahr, wo ich mich dann halt frage, naja, also entweder ihr habt keine höhere Erwartungshaltung und sagt, naja, da gehören wir halt irgendwie hin, den Abstiegskampf der zweiten Liga, oder ich muss halt irgendwann mal sagen, sind wir ehrlich, wir nehmen seit einem Jahr keinerlei Entwicklung in dem Sinne, ja, wir müssen wirklich sagen, das sind keine Ausrutscher, sondern das, was nach oben geht, sind positive Ausrutscher. Und da frage ich mich halt tatsächlich so, wie lange gucken sie sich das noch an? Jetzt sagen sie wieder, nee, Messert ist fest bei uns im Sattel. Weiß ich nicht. Ich weiß auch, also ich glaube halt schon, dass du mit dem Kader ein bisschen mehr machen könntest. Aber jetzt natürlich keinen einstelligen Tabellenplatz. Aber ich bin schon merkwürdig, dass da immer noch keine Reaktion gekommen ist.
Aber wenn ich mir so mal den Kader jetzt so beim Kicker angucke, dann sehe ich, dass da 5 Mittelfeldspieler sind und 10 Stürmer. Das nenne ich einen unausgewogenen Kader. Und ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt hauptverantwortlich ist, ob Isidin Begovic sagen kann, ich will die Spieler, die Spieler, die Spieler, oder ob das halt tatsächlich von Tobias Werner als Sportchef oder was auch immer er da ist, so verantwortlich.
Wobei, ich finde auch immer beim Kicker, manchmal nehmen die da mit unter den Strom.
Die sind da manchmal etwas komisch, ja.
Ja, das ist manchmal so ein bisschen, aber im Grunde, ja, hast du recht. Ich fand auch noch weitere Statistiken, die ich noch mit anmerken wollte. Wie gesagt, die Passquote, drittschlechteste haben wir schon, drittmeiste Gegentore und die drittwenigsten Tore selbst geschossen. Spricht auch alles dafür, dass das eher schlecht wird. Und Eva, du meintest, es wird langsam Zeit für einen Trainerwechsel da.
Ja, also ich meine, davon abgesehen.
Oder dass man drüber nachdenkt, zumindest mal.
Muss man auch sagen, wer soll kommen. Ja. Also, weil ich meine, wir sprechen gleich über einen der Trainer, der reinkommt. Wo ich mich tatsächlich frage, das war der Trainer, den du in der Hinterhand hattest? Weiß jetzt nicht.
So. Ja.
Und es sind halt immer die gleichen Leute, die natürlich auch irgendwie immer genannt werden, wo du natürlich dann, also ich meine, ich weiß das als ich habe damals schon gesagt, ne, als dann auch bei Daniel Scherning dann wieder die Kritik aufkam, wo ich mir so denke, ja, aber wer? So, und die Hälfte sagt dann immer Bruno Labbadia, wo ich mir so denke, nicht ganz unser Preisregal, ich sag's wie es ist, wäre jetzt nicht so das Cleverste, davon abgesehen, ob der zum Team passt, mehr, das ist eine andere Frage, aber also es ist immer die gleichen fünf Namen sind irgendwie in diesem Kreis, ja, also als erstes kommen immer Leute wie, weiß ich nicht, Florian Krohfeld taucht da auf einmal immer mal wieder auf, also irgendwelche Leute, die auch irgendwie dann bei Bundesliga-Vereinen jetzt nicht funktioniert hat, wo ich mir denke, na, ob die jetzt direkt in die zweite Liga gehen zu einem Abstiegskandidaten, ich weiß ja nicht. Nee. Ja?
Ich finde aber auch gerade bei Abstiegskandidaten, entschuldigen, wenn ich dich unterbreche, da, ich finde gerade bei Abstiegskandidaten, egal welche Liga, egal welcher Wettbewerb, finde ich das super, super schwierig zu sagen, wer tut sich das denn dann an quasi? Also in der Bundesliga der Frauen haben wir es zum Beispiel auch bei Turbine. Gut, da ist es eine ganz andere Geschichte nochmal, bei denen absolute Scheiße passiert. Entschuldigt bitte das Wort, aber auch bei der Hertha, bei den Männern in der ersten Bundesliga, so Sachen, wo ich mich wirklich frage, wer tut sich das denn an? Und ich würde jetzt nicht unbedingt, verzeiht mir das bitte wirklich, ich würde Regensburg da auf keinen Fall mit Turbine und der Hertha irgendwie auf einen Nenner stellen, so. Aber es sieht ja wirklich schon nicht gut aus. Und dieser Abstiegskampf in der zweiten Liga, der ist wahnsinnig eng, wahnsinnig hart. Das ist unglaublich schwierig, da sich irgendwie zu behaupten. Und wenn dann eben immer nur fünf gleiche Namen dabei sind, also schwierig davon einen zu wählen, aber noch schwieriger vielleicht auch wirklich jemanden Neuen zu holen, der sich das auch antut oder so. Also ich weiß es auch nicht. Naja, Ena, der eben... Also wenn wir das jetzt nochmal abbinden, genau, erstmal noch, wie es weitergeht am Wochenende gegen Karlsruhe, in Karlsruhe auch. Das Hinspiel hatten sie ja 0-6 verloren. Da ist noch eine Rechnung offen. Dann geht's gegen Düsseldorf und dann nach Kiel. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Trainer, der jetzt neu mit dabei ist, Sandhausen. Die haben auch Alois Schwarz entlassen und jetzt Thomas Oral eingestellt. Die sind ganz gut, also mit dem ersten, das erste Spiel im neuen Jahr war ganz gut, 2-1 gegen Arminia eben gewonnen, danach aber gegen Darmstadt verloren, gegen Düsseldorf verloren, gegen Karlsruhe verloren, jeweils kein Tor geschossen. Und dazwischen lag auch noch eine Niederlage gegen Freiburg im DFB-Pokal, 0-2. Und ich, da ganz kurz mal, ich habe das Spiel getickert, es war so grauenvoll. Also es war wirklich so ein grausames Spiel, sich das über 90 Minuten anzugucken, da ging quasi was gar nichts. Aber wie gesagt, seit 4 Spielen wartet man auf ein eigenes Tor und auch logischerweise dann auf einen Sieg. Jetzt haben sie Thomas Oral. Eva, du hast bei Twitter geschrieben, dass du das schon angekündigt hast, bevor die Pressemitteilung raus war. Oral, der war Co-Trainer unter Felix Magath in Fulham 2013-14, war auch beim FSV Frankfurt da auch sportlicher Leiter, war dann beim KSC bei Ingolstadt, wo er im Juni 2021 gegangen ist. War auch 2010/11 in Leipzig, als die noch Regionalliga gespielt haben. Also da auch so ein bisschen was von der Raba-Schule mit abgegriffen. Eva, was erwartest du denn jetzt von Oral?
Ja, also ne, man muss dazu sagen, das ist genau das, was ich meine. Man hat irgendwie über Nachfolger, ja, wir als Bielefelder sagen, ja, Frank Kramer, Uli Forte, so nimmt die mal alle von unserem Dingsens. Und ihr habt dann auch Spaß gehabt, ja, Thomas Oral gibt es ja auch noch, so, weil es ja immer der Klassiker-Move von Ingolstadt irgendwann war. Ja, hier, wer immer auch gerade Trainer ist, der fliegt jetzt und wir holen Oral und landen dann in der Relegation. Und dann haben die halt den tatsächlich geholt. Und was, also wirklich, wenn ich als allererstes auf Ingolstadt gucke und auf das System, was Oral mit Ingolstadt gespielt hat, das war hauptsächlich ein 4-4-2. So, Sandhausen spielt eigentlich vor allem mit einer einsamen Spitze, wo ich auch sagen muss, da hat man jetzt Al-Ghadoui geholt. Ich verstehe nicht, wer eine Doppelspitze bei Sandhausen stellen sollte, Nummer eins. Davon eher abgesehen, dass ich einen Fokus absolut ins Mittelfeld und ins offensive Mittelfeld mit den Kinzombi-Brüdern legen würde, auch mit Spielern mit Aidini, mit Esswein. Ich sehe aber keine Doppelspitze bei Sandhausen. Ich sehe, dass man vor allem über das Spielerische, ist halt ein bisschen schwierig, also ohne da gemein zu sein, aber es ist halt schwierig, da halt komplett aufs Spielerische zu gehen, aber halt durch Spielerische im Mittelfeld zu gehen, das ist das, was sie gut bespielen können. Und ich weiß nicht, ob Oral, der auch irgendwie mit bei Ingolstadt natürlich immer mit so Spielern wie Kutschke gearbeitet hat, ob das wirklich so der Weg ist. Und ich weiß es nicht. Und gerade defensiv ist es halt auch wirklich nicht ansehnlich, was Sandhausen da zustande bringt. Halt so Spieler, wo man, ich meine, die hatten auch immer wieder viel mit Problemen von Verletzungen zu kämpfen. Das ist auch wirklich nicht schön gewesen. Ich glaube, zwischenzeitlich irgendwie 5 Torhüter unter Vertrag, weil irgendwie die ersten 3 dann irgendwann verletzt waren. Dann haben wir 9 geholt, der hat sich dann auch direkt verletzt. So. Also das spielt auch noch alles mit rein. Aber selbst so absolute Leistungsträger in der Defensive wie einen Schirov, die da mit Defensivfehlern gegen Karlsruhe auftauchen, wo ich mir so denke, so okay. Gleichzeitig genau gleiches Spiel wie Nürnberg. Warum jetzt der Trainerwechsel? Was sollte Alois Schwarz in diesen ersten 4 Spielen machen? Außer, okay, gegen Bielefeld gewinnen. We had this. It's not a big deal. So passiert vielen Vereinen in dieser Liga. Ja. Dann hattest du Darmstadt. Ja, sorry, da erwartet ja sowieso niemand, dass du das gewinnst. Okay, wie du es verlierst, ist halt noch eine Sache. Das Düsseldorf-Spiel, gut, da hast du offensiv einfach nichts angeboten. Düsseldorf hat es dann irgendwann gemacht. Und dann Karlsruhe. So, und jetzt hast du das Spiel gegen Nürnberg, wo du ganz genau weißt, das musst du eigentlich gewinnen. Und dann holst du Thomas Oral. Und mir fehlt da einfach ein bisschen die Fantasie, weil Oral, ja, wir haben über Kontinuität, wie wichtig es ist, dass Trainer in Transferphasen mit eingebunden werden. Du hattest jetzt die Möglichkeit, mit einer 2-monatigen Pause, ja, da irgendwas dran zu ändern. Und so tausend so, nee. Also der hat jetzt zwar ein Spiel gewonnen, also, so, ja, das war's jetzt.
Muss ich auch sagen, das ist wirklich merkwürdig. Sie haben ja in der Winterpause auch noch nachgelegt mit Framberger und Çalhanoğlu für die offensiven Außenverteidiger oder für die Außenverteidiger. Und da dachte ich mir auch so, okay, du nimmst quasi Diekmeyer raus und Okorochi raus. Dafür holst du die 2 und setzt es erstmal ein. Dann hast du da jetzt eine Stellschraube gedreht, die sich mir nicht zwingend aufgetan hat. Dann holst du Al-Ghadawi, Evina und noch den Bruder von unserem Melem. Und jetzt entlässt du einen Trainer. Ja, und das denke ich mir auch, ist irgendwie merkwürdig. Und ich habe auch beim Kicker, bin ich über eine Zahl gestolpert, in der aktuellen Ausgabe, dass die in den letzten 11 Spielzeiten 158 Spieler verpflichtet haben. Das ist ja unfassbar. Also so ein bisschen Kontinuität schreibt sich, glaube ich, anders. Und neue Besen kehren gut, wenn es auf dem Spielfeld ist. Oftmals hat es irgendwie geklappt, aber jetzt hinterlässt es mich doch sehr ratlos. Und gerade dieses Spiel gegen Darmstadt, das war für uns im Vorfeld im Podcast keinesfalls ausgemacht, dass wir da gewinnen, weil wir wussten, gegen Bielefeld sind sie erstmal gut aus der Winterpause gekommen. Gegen Sandhausen kann man sich schon mal schwer tun, vor allem, wenn man sich an das Hinspiel erinnert hat. Da war mit Buchtmann und den Kinzombies einfach eine Körperlichkeit auf dem Platz, die schon wirklich à la Bonheur sein kann. Und dann spielen wir da, erster Standard, Kopfballtor, Kopfball durch Honsack, der ja auch erst frisch aus einer langen Verletzung kommt. Erster Startelf-Einsatz, der macht danach noch gleich das 2-0, was von Tietz vorbereitet war, aber auch haarsträubend in der Verteidigung. Und das Spiel war auch Deckel drauf. Und dann machen sie noch das 3-0 und das 4-0. Und so hätte ich Sandhausen nicht mir vorgestellt, dass die so das Spiel hinten runter kippen lassen. Und deshalb war für mich das im Vorfeld überhaupt nicht ausgemacht. Und dann, oh, das war ein leichter Dreier. Also das war ja echt erstaunlich. Und das Stadion war auch so Hälfte Darmstadt, Hälfte Sandhausen. Und da kam halt auch kein Impuls von Rängen. Ne? Also das ist eher so ein Publikum, da gibt's die Ultras hinter dem Block. Aber dann ist es doch eher so ein bisschen, mal gucken, was geht. Und das sind jetzt keine guten Moves, die sich da jetzt oder Vibes bei mir auftun. Aber Eva, du willst noch was anmerken?
Nee, also vor allem das Ding ist ja, gerade weil Alois Schwarz auch damals für Koshinat geholt wurde, für die stabile Defensive. Und davon ist diese Saison für mich nichts übrig geblieben. Also sie haben 2-mal gegen Bielefeld gewonnen, aber 2-mal auch in einer Art und Weise, wo man sie wieder sagen muss, lag mehr am Gegner als an Sandhausen an sich. So dann, so da wieder eine Kinzombie, ne, wieder ein Kinzombie-Moment. Aber also, du hast halt, vor allem, es liegt halt definitiv dann nicht am Torhüter. Patrick Davis gehört für mich zu einem der besseren Torhüter der Liga. Ist halt unfassbar unglücklich, dass er halt auch so verletzt war. Aber du hast halt, na, auch mit Bachmann, was du angesprochen hast, eigentlich auch wirklich einen Spieler, wo man drauf schauen kann. Aber ich meine, sie haben halt auch einfach super viele Abgänge. Alleine letzte Saison hatten sie, glaube ich, irgendwie 10 Winterabgänge und Neuzugänge, irgendwie sowas. Also sowas, wo andere Vereine sagen, ja, da justieren wir mal ganz leicht nach. Und ich meine, was sie halt bis jetzt nicht verkraftet haben, ist eben der Abgang von Pascal Testroth, so, der ja zu Ingolstadt gegangen ist. Dann hatte man Pulkrab geholt, der diese Rolle überhaupt nicht füllen kann. Und bei Al-Ghadoui, ich denke mir halt, wenn ich dann irgendwann rausbekommen habe in der Saison, wir brauchen gar nicht diesen klassischen Stoßstürmer vorne drin, weil über die Standardstärke mit einem Okorochi kann ich auch einen Chirov und einen Bachmann da stellen. Und dann versuche ich aber auf Teufel komm raus, wieder so ein Testroth reinzubringen mäßig und hol Al-Ghadoui, gegen den ich persönlich nichts habe. Ich meine, er hat bei Stuttgart auch, also ich glaube, er ist ein ganz guter Zweitligastürmer.
Ist halt aber auch schon 32, ne?
Ja, und nochmal, eigentlich hast du ja was gefunden. Also du kannst eigentlich über die Außen, auch ich fand Çalhanoğlu jetzt auch nicht schlecht. So, ich finde auch einen Framberger, der kann sich gut auf der Seite durchsetzen. Aber ich glaube, diese Mannschaft weiß überhaupt nicht, was sie anstellen soll, wenn sie in den Strafraum kommt, weil die so oft den Fokus geschiftet haben diese Saison, wo ich mich frage, aber wer soll da denn auch stehen? Also es ist vollkommen egal, wer steht, weil irgendwie ist auch überhaupt nicht klar, machen wir es jetzt übers Mittelfeld, machen wir es jetzt über die Außen. Es ist irgendwie ein Überangebot da dafür, dass es keine Nachfrage für diese Bälle gibt.
Also auch da ein sehr großes Fragezeichen, wie das funktionieren soll, ne?
Ja, also du hast den Pulgrab, glaube ich, heißt er, ne, der Tscheche. Der hat ja am zweiten Spieltag in Darmstadt auch seine erste Auswärtsfahrt in der zweiten Liga und der war für mich eher ein Leichtgewicht. Also der war deutlich abfallend von der Leistung und da dachte ich mir nachher noch so, der wird sich schon noch dran gewöhnen müssen, um ein Faktor zu sein, der im Moment gar nicht ist. Und so ähnlich war es bei uns in Darmstadt mit Warming und Wilhelmsson, zwei junge Skandinavier, die auch an Körperlichkeit noch zulegen müssen. Und die sind deutlich jünger als Pulgrab. Also irgendwie dachte ich mir auch, ob der Transfer aufgeht und naja, scheint sich so ein bisschen einzureihen in ein paar fragwürdigere Transfers.
Tanja, fällt dir noch was ein zu Sandhausen?
Ich finde es eigentlich sehr faszinierend, dass man mit dem Blick aus der ersten Liga zum Beispiel, nennt man ja immer Sandhausen und Heidenheim in einem Atemzug sozusagen. Aber eigentlich sind das zwei völlige Gegensätze, weil du hast bei Heidenheim diese absolute Kontinuität, diesen absoluten Plan, wie sie spielen wollen und wie sie ihre Mannschaft zusammenstellen und halt mit Frank Schmidt diesen absoluten Anker, während bei Sandhausen irgendwie, da geht's wirklich kurvenweise auf und ab und mal haben sie wieder eine bisschen bessere Saison, wo sie auch mal ein bisschen oben mit anklopfen können, aber dann geht's auch wieder gnadenlos runter in den Keller, wo sie dann wieder gegen den Abstieg spielen, weil sie da auch halt einfach diese Kontinuität, die du in der zweiten Liga brauchst, nicht reinkriegen.
Machen wir einen Deckel drauf, für Sandhausen geht's weiter am Wochenende gegen Nürnberg. Eben auch nach der Trainerentlassung, wie wir das ja schon gesagt hatten. Dann geht's gegen Kiel und dann gegen Lautern. Also alles nicht so einfache Partien. Und damit würde ich sagen, sind wir durch, oder? Habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr unbedingt noch mitteilen wollt?
Vielleicht noch ein Funfact zu Thorsten Lieberknecht bei den Lilien. Okay. Er ist jetzt seit insgesamt 55 Zweitligaspielen am Böllenfalltor. Ihr dürft mal raten, wie viele Punkte hat er wohl ergattert seither in 55 Spielen in der zweiten Liga?
55?
55.
Ja, also es geht um die Punkte, ne?
Ja, okay, also 100, das wird nicht passen.
108 Punkte in 55 Zweitligaspielen, das bedeutet 2-Punkte-Schnitt. Sorry, wenn ich hier gerade jemanden mit meiner Frage verwirrt habe. Also es ging um die Punkte in der zweiten Liga in 55 Spielen. 108 Punkte, das ist wirklich über eine lange Distanz ein 2er-Schnitt und das ist schon krass. Ja. Positiv krass.
Ich dachte, du willst jetzt so auf die 55 mäßig, passt zum Jubiläum.
Ja, aber hätte auch irgendwie nicht gepasst, nee, nicht wenn man länger drüber nachdenkt. Ich dachte, ne? Das wäre sehr wenig gewesen. Wir haben schon wer mittendrin im Abstiegskampf.
Wir haben letztes Jahr 7 Punkte geholt und davor haben wir einfach noch ein paar geschenkt bekommen.
Okay, was passt da nicht? Es war lang. Es ist ein 2 Stunden Kurzpass.
Eben ein langen Pass quasi. Haha, sorry dafür. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke in die Runde. Ganz lieben Dank an euch fürs Zuhören und an euch fürs Dabeisein. An Eva Lotter-Bohle vom Second Bundesliga Podcast @Eva_Bohle auf Twitter. An Matthias Kneifel, Buchautor, Blogger, Podcaster, mit beim Lilien-Podcast hoch und weit, außerdem gelernter Historiker, auf Twitter zu finden als Kickschuh-Blog. Und ganz lieben Dank auch an Tanja Hufschmidt vom HSV-Talk, manchmal auch bei Früff zu hören, @fschmidt77 auf Twitter. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ganz lieben Dank.
Danke für die Einladung.
Danke dir für die Moderation. Ne? Können wir auch mal zurückgeben.
Definitiv, vielen Dank. Kompetenz am Start.
Ja, ganz schön. Lieben Dank auf jeden Fall. Und auf ein gutes Topspiel am Samstagabend, würde ich mal sagen. Möge das bessere Team gewinnen. Und an euch, Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr auch immer so lieb seid und mich auch so gut aufnehmt. Nächste Woche hört ihr wieder Max in der Schlusskonferenz mindestens. Und wenn ihr mehr von mir und zum Fußball der Frauen vielleicht auch hören wollt, ich meine, da gibt's natürlich auch immer Kurzpässe von Max dazu, die auch immer sehr, sehr hörenswert sind. Kann ich nur sehr empfehlen. Ich mache aber auch eben den Podcast Die 45, da spreche ich jede Woche mit Spielerinnen, aber eben auch mit so tollen Personen wie einer Tuba Tekkal, die mit ihren Scoring Girls wirklich ganz, ganz tolle Dinge macht. Hört da sehr gerne mal rein und insgesamt kann ich auch noch sehr ans Herz legen, die Bundesliga der Frauen. Auf jeden Fall sehens- und verfolgenswert. Ansonsten auch nochmal der Hinweis sehr gerne, registriert euch im Supporters Club rasenfunk.de/supportersclub. Denkt dran, die Überweisungen anzupassen. Der Rasenfunk ist jetzt eine GmbH. Und lest unbedingt Max Buch, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten, tschüssi, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.